Das ist wie eine Wurzelbehandlung, wenn du nur zur Zahnreinigung wolltest.
Nackt.
Das ist die Rentone.
Heidiho, Welt! Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Ich bin's. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer ist überhaupt ich? Ich bin der Steven und ich war schon länger nicht dabei. Also die Älteren unter euch werden sich noch erinnern. Ich war irgendwann auch mal in diesem Podcast Mitglied. Seit einiger Zeit, ich habe es ja letztens schon in einer Folge, in einem kleinen Snippet zum Review des Films Fragil erklärt. Ich schaue zurzeit einfach nicht so viel. Es gibt auch viele andere Dinge, die so in meinem Leben umherschwirren und deshalb nehme ich mich da ein bisschen raus, nur nicht heute, denn heute wird gerantet, was das Zeug hält und diesen Spaß möchte ich mir nicht entgehen lassen, auch wenn ich hier schon als kleinen Spoiler vorwegnehmen darf, die anderen haben ein bisschen mehr auf ihrer Liste als ich, aber das liegt vermutlich auch daran, dass ich sehr genau aussuche, was ich schaue und die anderen doch ein bisschen experimentierfreudiger sind. Wir werden das herausfinden und als erstes schiebe ich da mal die Kugel zu Berg rüber. Mal gucken, was der jetzt nach der Einleitung so zu sagen hat. Hallo Berg.
Tag schön, lieber Steven. Es ist auf jeden Fall ja so, dass wir uns mit dieser Folge sozusagen in den Jahresendrun begeben. Ja, es wird also alles jetzt nur noch special, 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 special. Damit versüßen wir euch den Weg zu Weihnachten und den Feiertagen und Silvester und auch währenddessen. Wir machen also keine Pause, sondern wir ziehen durch. Wir haben immer Futter für euch mit am Start und beginnen heute also mit Aufregern, weil wir haben uns so gedacht, das ist das ein gutes Einstiegsthema, denn wir leben ja in einer Zeit, da gibt's auch außerhalb von Filmen und Serien irgendwie Sachen, da denkt man sich, ja, alles nicht so geil, Politik hier, Politik dort, Corona ist zwar nicht mehr so medial, so, aber irgendwie schwingt das trotzdem irgendwo mit und es gibt tausend Sachen, über die man sich aufregen könnte. Da haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach die wichtigen Sachen, über die man sich aufregt und das sind Filme und Serien, die scheiße geworden sind oder ähnlich. Und das ist so die Idee dahinter gewesen. Und ich habe gerade frisch heute wieder sowas gesehen, wo ich nochmal ganz allgemein hier mit euch so einen Pakt schließen will. Denn ich bin ja gerade dabei, noch die letzten Folgen von The Walking Dead, bevor es nun wirklich endlich vorbei ist, zu gucken. Und da sind mir gerade heute zwei Sachen wieder so frisch aufgefallen. Ich möchte bitte mit euch, dass wir hier was beschließen und das gilt dann für alle Menschen, die Filme und Serien machen, gleich mit. Also wenn mir noch einer in irgendeinem Film oder sowas eine Szene präsentiert, wo auf Leute geschossen wird, die sich in einem Korridor befinden, die 5 Meter von demjenigen, der schießt, weg sind mit einem Maschinengewehr und der wirklich niemanden davon trifft, dann rast sich volles Brett aus. Ja, also es kann doch wohl nicht wahr sein, dass es immer noch solche Szenen gibt, wo auf Leute geschossen wird und niemand trifft. Das gibt's doch wohl gar nicht.
Man merkt, dass Berg nie Star Wars gesehen hat.
Ja, aber sind echt weit und breit die schlechtesten Schützen.
Aber genau. Wir sind doch wirklich langsam im Jahr 2022 wirklich meilenweit davon entfernt, dass man sowas noch zeigen muss. Es trägt zu nichts bei. Man kann jede Szene, die so abläuft, anders machen oder weglassen und es fehlt dem Werk am Ende nichts. Dann lasst es doch bitte.
Ja, noch schlimmer ist ja die sogenannte Plot Armor, ne? Also wenn du dann das finde ich noch schlimmer als das, als die Heinzen, die gar nichts treffen, finde ich ja, wenn die Leute, die alles treffen, außer die Hauptfigur.
Ja. Auch fantastisch.
Die schießen auf Entfernung auf einen pfennig großen Knopf, der eine Explosion auslöst. Das kriegen die alles hin. Aber einen richtig fetten Typen, der humpelnd durch einen Tunnel läuft, weil der irgendwie gewichtig für die Geschichte ist, den treffen sie nicht.
Oder kommt immer in die Schulter. Immer in die verfickte Schulter.
Schulter so, oder mittlerweile kriegen wir auch mal ein Bein. Ab und zu gibt es auch ein Bein und dann wird weggeschliffen. Ja. Ne? Das ist auch noch okay.
Ja. Also die einzigen Filme, die das dürfen, das sind so richtig schlechte Actionfilme, wie zum Beispiel Fast and the Furious, weil da ist es einfach schon so offensichtlich blöd, dass es schon wieder unterhaltsam ist.
Das, wobei, Team, das war dein letzter Kinobesuch, oder?
Das kommt ungefähr hin, würde ich sagen, ja.
Wobei wir uns bei eben jenem Kinobesuch mit Fast and Furious 9 wirklich auch trotzdem noch sehr aufgeregt haben, weil das war wieder eine neue Dimension von Nicht-Treffen. Das muss man wirklich dazu sagen. Aber genug davon, kleine Randnotiz noch zu The Walking Dead. Ich habe irgendwann in der Vergangenheit schon mal das gleiche Thema angesprochen und ich möchte es hier auch nochmal abschließend sagen. Wie kann es sein, dass mir auch noch in der 11. Staffel von The Walking Dead immer die gleiche Scheiße gezeigt wird, dass Leute in aller Seelenruhe durch absolut einsehbares Gelände laufen, wo kein Hügel, kein Strauch, kein Busch, kein irgendwas ist, sich, es ist Stille, sie unterhalten sich und auf einmal aus heiterem Himmel und wird jemand angefallen und als wäre das nicht schon bescheuert genug, dass sie davon überrascht werden und in eine bedrohliche Situation kommen, kommen auch auf einmal 50 angelaufen. Warum auch immer, wo sind die hergekommen? Ist da gerade ein Bus gewesen, der die ausgeladen hat oder was ist mit den Leuten nicht richtig? Wie kann man denn das nicht sehen? Und der da frage ich mich genauso wie bei dem Schießen, muss das denn sein? Kann man das nicht anders lösen?
Ja, das ist eine legitime Frage. Das kommt bei mir gleich nach dem, warum Frauen immer barfuß laufen, auf der Straße, im Gelände und überall und haben nie Schmerzen. Wenn ich nur auf den Hof gehe und habe keine Schuhe an, dann ist das total unangenehm und dauert doppelt so lange, wie als hätte ich Socken an. Also es wird sich mir nicht erschließen. Und wahrscheinlich liegen die Zombies wie so ein Rattenkönig einfach aufeinander irgendwo in der Wüste. Und einer pupst und dann springen alle auf und wo sie schon mal unterwegs sind, denken sich, komm mal, lass mal eben um den Felsen hier gehen, vielleicht läuft zufällig einer drumrum, ich weiß es nicht.
Ich stelle mir das einfach gerade so schön vor, wenn da wirklich ein Bus kommen würde.
Ja, ding, 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 so, jetzt habt ihr alle 5 Minuten und danach gibt's da nochmal warmes Blut und ein Stückchen Leber hinten da in dem Café.
Mhm. Fantastisch.
Heizdeckenverkauf für Zombies.
Schön.
Ob das ein Ding ist?
Wie sieht's aus? Weiß ich nicht, aber man kann es ja mal probieren. Jungs, wie sieht's aus? Wollen wir mal einsteigen in die Geschichte hier?
Hau raus.
Alle d'accord, sehr schön. Ich habe hier mal so ein kleines Thema mitgebracht, was sich eigentlich zum Renten so flop-mäßig gar nicht eignet. Denn mit Severance, was auf Apple Plus TV läuft, haben wir eine Serie, die sicherlich zu den besten des Jahres gehören wird. Mal sehen, ihr werdet das erfahren in unserer Top-Serien-Folge, die wir noch machen werden. Aber ich hatte es mal erwähnt, diese Serie ist sehr mysteriös. Sie wirft wirklich viele Fragen auf. Sie zeigt sehr, sehr seltsame Begebenheiten, Menschen und Sachen, die sie am Ende der Staffel wirklich auf die Spitze treibt, indem so kleine Parallelgeschichten alle für sich schon mit einem ekelhaften Cliffhanger enden, aber alle gleichzeitig. Und es wird einfach mal verkackt nochmal nichts aufgelöst. Und das hatte mich dann wirklich dazu gebracht, dass ich etwas aufgebracht darüber war. Und demjenigen, den ich dann greifbar hatte, nämlich Sandro, der es mir empfohlen hat, eine geharnischte Sprachnachricht geschickt habe, ja. Aber sowas von.
Geharnischt?
Und, ja,
geharnischt. Ich freute mich auf eine schöne Serieneinschätzung in Sprachnachrichtform und klickte drauf und bekam die geballte sächsische Wut.
Genau, und das muss ich nämlich dazu sagen, wenn ich mich aufrege, vor allen Dingen in Sprachnachrichten, dann neige ich noch mehr als sonst zum Sechseln. Aber ihr könnt euch davon überzeugen, denn natürlich haben wir euch den Service gebracht. Jetzt kommt diese Sprachnachricht.
So, du kleiner Scheiß-Ficklappen. Ist doch nicht dein verdammter Ernst, mir Severance als Serie zu empfehlen. Das Ende löst einfach gar nichts auf.
Stinksauer!
Sollen sowas? Mann!
Wie geht das weiter?
Doch zum Kotzen. Da gibt's Abzüge. Da gibt's wirklich Abzüge, dass das so null abgeschlossen ist. Da ist nicht ein was gelöst. Boah, ist das zum Kotzen sowas. Wie kann man denn, die ist ja darauf ausgelegt, dass die nicht als einzelne Staffel dasteht, die Serie. Das ist ja furchtbar. Boah! Was kannst du mir uns doch nicht empfehlen? Das geht doch nicht. Mann, 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 Mann. Ist mir jetzt auch egal, mit wem du schlafen musst, wem du eben blasen musst. Du besorgst uns jetzt irgendwie ein Skript und sagst uns, wie das weitergeht, okay? Haben wir einen Deal.
Gut. Sehr schön. Vor allem auch hier deine Sofa-Begleitung im Hintergrund. Sehr schön. Sehr schön. Ja.
Okay, sagt, wenn es wieder weitergeht.
Jo, geht weiter. Also das ist ja schon ein Einstieg gewesen jetzt.
Also ich weiß nicht, ob es vielleicht schon zu spät ist, einen Rant-Zone-Jingle zu bringen. Vielleicht kommt der gleich am Anfang der Folge. Aber das war schon sehr, sehr deftig. Wie hast du es genannt? Harsch? Harnisch?
Eine geharnischte Sprachnachricht. Geharnischt.
Ja, sehr geharnischt. Ja. Und ne, stellt euch vor, ne, man freut sich. Man ist quasi wochenlang, denkt man nachts beim Einschlafen nichts anderes als, oh, was wird Berg zu der Serie sagen? Und dann klickt man drauf und wird einfach so belöffelt. Naja, ich
das
weiß
tut mir
nicht,
leid. Sandro, ich möchte mich hier in aller Form entschuldigen. Ja. Also ich kann ja nichts für den Berg, aber ich finde, wenn du dem schon einen Tipp gibst für eine tolle Serie und er haut dir einfach hintenrum einen über, das ist nicht nett. Ja. Nicht
und das nett. Und das Beisammenliegen mit Ben Stiller war jetzt nicht so schlimm, ne? Ich habe das Skript da. kommt dann in der nächsten Folge, sage ich, wie es weitergeht.
Sehr gut.
Ich hab's ja noch nicht gesehen, ich muss mir das ansehen. Ich muss mir die unbedingt angucken.
Ja, kriege ich auch von dir noch mal auf die Mütze. Schön.
Ihr werdet's hier hören. Das mache ich ja nicht. Das mache ich ja nicht. Ich weiß ja, dass sie allgemein sehr gut aufgenommen wird. Es ist halt fies, wenn man dann auf etwas wartet. Ganz anders als, ich wollte kurz einmal erklären, wie ich überhaupt an Rant-Filme rangehe. Also ich sehe schlechte Filme nicht mit Absicht. Auch schlechte Serien sehe ich nicht mit Absicht. Ich bewerte daher also generell kein Trash, bei dem vorher schon klar war, dass es Trash sein wird. Weil sonst würden wir hier nur über Sharknado und die letzten Bruce Willis Filme reden.
Was hast du bitte gegen Sharknado? Jetzt reicht's
auch mal. Naja, es ist halt Trash. Aber mir geht's eher so um Filme, die vielleicht einen großen Hype hatten, wo viele tolle Schauspieler drin sind und die eigentlich gestartet werden, weil ich damit Spaß haben will. Das ist eher so meine... Also ein Trash-Film oder ein Rant-Film, der überrascht mich. Aber meistens nicht im Guten eben, ne? Und 2022 war ja voller solcher Dinger. Ich finde, es sind allerhand Filme und Serien ins Universum gepupst worden, die besser hätten verhindert werden müssen. Und als Entschuldigung kommt dann ja oft, dass das Virus irgendwie schuld ist. Wir konnten nicht drehen, was wir wollten. Wir konnten nicht umschneiden, was wir wollten. Das Geld war futsch. Bagels waren alle, ich weiß es nicht. Eine meiner größten Qualen dieses Jahr waren die sogenannten Prequel-Serien, auch Prequel-Serien genannt, wie Obi-Wan, Boba Fett, Andor oder wie ich es gerne nenne, Unbore, because, you know, it's boring.
Bin ich sehr getriggert.
Wenn es eine Sache gibt, die ich mittlerweile schlimmer finde als viele Filme, wenn sie schlecht sind, ist der Gedanke, dass ich mir Baby Sauron ansehen soll, eine Prinzessin Leia, die als Kind mit dem Hau drauf Obi-Wan abgehangen hat. Oder Boba Fett, der in seiner eigenen Serie nur gemocht wurde, weil er 3 Folgen fehlt und die Leute dann den Mandarinenmann bekommen haben. Die Prequel-Serien haben ja alle sowieso immer ein Problem. Wir wissen bei den Hauptcharakteren, wo es hingeht. Und so entsteht bei jeder Verfilmung, die uns Gefahr und Angst bringen soll, leider genau das nicht. Warum soll ich Angst haben, wenn Obi-Wan in einen Kampf begibt oder Boba Fett gleich ganze Schlachten anzettelt? Wir wissen, dass beide eine Zukunft haben und das Ende steht fest. Also muss man mit einer ganz neuen Geschichte kommen. Eine, die uns fesselt, die glaubhaft ist, wo wir die alten Charaktere, die wir sowieso cool finden, dann noch mehr lieben. Und es muss so viel Spaß machen, dass wir dranbleiben, obwohl wir wissen, was irgendwann mal passiert. Ich finde derzeit, ich habe noch nicht alle gesehen, aber ich finde derzeit gibt es nur eine Prequel-Serie, die das richtig gemacht hat. Nicht nur richtig, sondern sogar besser gemacht hat. Sie ist besser als das Ei, aus dem sie geschlüpft ist. Und über die Serie habt ihr schon mal geredet, sehr ausführlich. Und das werden wir beim Serien-Special Best of sicherlich auch noch mal kurz tun. Alle anderen wären gerne so gut wie die, schaffen es aber nicht. Ich muss auch gar nicht im All bleiben. Auch 1883, der Vorläufer von Yellowstone, schafft es nicht, eine so gute Geschichte zu erzählen, dass einem die Vorfahren der Dutton-Familie irgendwie lieb werden. Und leider, Sandro, und hau mich nicht gleich, warte noch ein bisschen, gilt das halt eben auch für das Schnarchfest, das sich Andor nennt. Die angeblich beste Star Wars-Serie, die es gibt, das ist jetzt nicht so besonders schwer nach der Shitshow, die alle anderen Serien angezettelt haben. Es bleibt dabei, Andor war der langweiligste und untalentierteste Charakter in Rogue One. Und jetzt hat er 12 Stunden Zeit, mir auf den Senkel zu gehen. Der Fairness halber gebe ich kein finales Urteil ab, denn ich bin erst in Folge 9 von 12. Aber die Show ist bisher nicht nur uninteressant und langsam, sie erzählt auch eine Geschichte, die mir wirklich egal ist. Mit dem gleichen mühsamen, formelhaften Gelaber, das sie immer verwenden. Ich brauche keine 50% Rückblenden zu einem kleinen Kind, das ich nicht kenne. Wen interessiert das? Entstehungsgeschichte eines Traumas. Check. Interessiert mich nicht. Eifersüchtig, einfach gestrickter Freund, der den Typen anzeigt und damit alles ins Rollen bringt. Check. Interessiert mich nicht. Starke Frauen, die besser sind als jeder Mann. Check. Interessiert mich nicht. Es passiert einfach zu lange gar nichts. Und wenn es dann passiert, frage ich mich ernsthaft, mit welcher Erlaubnis habt ihr mir 5 Stunden meines Lebens geklaut? Denn erst ab Folge 6 passiert etwas halbwegs Spannendes. Jeder, der jetzt kein Interesse hat an Andor, dem rate ich, von Folge 1 bis 5 nur die Zusammenfassung am Anfang der Folge zu gucken und dann mit Folge 6 zu starten, weil 1 bis 5 boring as fuck. Ich bleib natürlich dran, Folge 6, etwas Fahrt kommt auf und leider auch viel drumrum. das absolut unspannend kommentiert. Sicher ist wichtig, dass auch die politischen Sachen hier gezeigt werden. Die fand ich in der Prequel-Reihe schon ziemlich langweilig. Ein bisschen mehr Action oder, also eigentlich brauche ich nur Sachen, dass ich die Charaktere mehr mag. Ich mag hier keinen Charakter. Die sind mir alle komplett egal. Das meiste Gefühl habe ich dem kleinen Roboter entgegen, das bei dem Endor zu Hause rumhockt. Weil der immer so niedlich wie so ein kleiner Hund versucht, die Aufmerksamkeit zu erhaschen. Der Hauptcharakter ist erstmal eins und zwar ein Mörder und irgendwie finde ich das weder nötig, noch ist das Charakterstudie, die ihn uns ans Herz wachsen lässt oder soll irgendwas erklären, was er bei Rogue One macht. Das ist halt einfach ein Typ mit Triggerfinger. Slowburner ist an der Stelle nichts anderes als ein Wort für Schnarchfest. Ich gehe in Folge 9 und ich gebe zu, also tröstlich, die Serie ist etwas besser geworden seit Folge 6. Der Gefängnisaufenthalt, das sieht toll aus. Andy Serkis macht einen tollen Job. Skarsgård macht auch einen tollen Job, gar keine Frage. Wäre da nicht folgendes Problem, wir wissen jetzt schon, die Serie endet ja nicht, sondern sie geht in eine zweite Staffel. Und ich bin trotzdem deiner und der gemeinläufigen Meinung, die in jeder Kritik ziemlich genau folgendermaßen klingt. Andor ist die beste Star Wars Serie auf Disney. Ja, aber das war weder schwer noch irgendwie überraschend und es darf gerne noch besser werden.
Kannst du die letzten 5 Minuten nochmal wiederholen? Ich habe gerade nicht zugehört.
Ich bin
ausgestiegen, als du Book of Boba Fett als Prequel-Serie bezeichnet hast. Das spielt ja nach Rückkehr der Jedi-Ritter danach. Konnte ich dich leider nicht mehr ernst nehmen.
Also, was ich auf jeden Fall mal sagen muss, ich finde das super geil, dass du direkt zum Anfang, Sandro, in genau die Stimmung bringst, die wir brauchen für die Folge.
Das ja, ist richtig
das
sauer.
Das ist ein Service.
Richtig sauer.
Ja. Aber ich habe mir, und das muss man mir auch jetzt mal bitte positiv und hoch anrechnen. Du hast gesagt, ich soll's gucken. Du hast gesagt, ich soll dranbleiben, ein paar Folgen, und ich mache das.
Na, ich sehe ja bei Severance und Endor, was dabei rauskommt, wenn ich euch sehen pitche. Ich lasse es vielleicht in Zukunft einfach.
Tja, vielleicht sollte ich an dieser Stelle diese Folge mal in etwas ruhigere Gefilde führen, indem ich jetzt zu einer Serie komme, die da heißt The Woman in the House Across the Street from... Moment mal,
ja, das war mein Pick, aber es ist egal.
Falsche Folge, das ist nämlich die Top-Serienfolge. Entschuldigung, da komme ich dann erst zu, wenn wir über die besten Serien des Jahres sprechen.
Hört nicht auf, es hört jetzt einfach nicht auf. Ihr Wichser.
Jetzt reden wir erstmal über The Watcher. Mo und ich, wir haben uns ja darüber schon ausgelassen in einer der letzten Folgen. Eine Serie von Ryan Murphy über einen Typen, der eine Familie in einem Haus beobachtet, die dort neu eingezogen sind. Und es kommt von Anfang an eigentlich eine ganz gute Stimmung zustande. Mo war eigentlich von Folge 1 schon nicht dabei, die fand ich eigentlich noch ganz gut. Aber die Serie hat mich mehr und mehr verloren und ich dachte nur so, man hätte so viel daraus machen können, man hatte gute Schauspieler, aber irgendwie hat mich die Serie sehr, sehr schnell verloren und wartet dann vor allem mit einem der schlechtesten Staffelenden aller Zeiten auf, wo man sich einfach nur so fragt, also warum überhaupt diese Serie erst drehen, wenn man dann so ein Ende macht. Das hat halt vorne und hinten überhaupt keinen Sinn ergeben. Dann kommt ja noch dazu, dass Mo uns ja dann auch aufgeklärt hatte, wie die Vorlage, die reale Vorlage dazu eigentlich aussieht. Mhm. Und das kannst du ja nochmal ganz kurz für die Menschen da draußen ausbreiten. Also den einen Satz, den es dazu gibt.
Ja, also in der Serie sehen wir ja, die Familie zieht ein und ab da geht der Terror los. Und in der wahren Geschichte ist die Familie nie eingezogen. Sie haben vor dem Einzug schon angefangen, diese verstörenden Briefe zu bekommen und haben sich dann entschlossen, das Haus sofort wieder zu verkaufen und sind so anders hingezogen und damit war der Terror vorbei.
Also, man nimmt sich eine Prämisse, die ohnehin schon irgendwie nicht viel hergibt, schreibt die um, nur um dann hinten raus praktisch nichts zu präsentieren. Das ist halt irgendwie auch ein ganz schön starkes Ding. Ich muss sagen, dass das auch jetzt in den Wochen, seitdem ich die Serie geschaut habe und auch seitdem ich mit Mo drüber gesprochen habe, dass in mir noch so ein bisschen nachgereift ist, dieser Ärger darüber, weil ich die Serie letzten Endes schon irgendwo kurzweilig fand. Also sie hatte für mich schon immer irgendwie einen Unterhaltungsfaktor, aber ich kann es jetzt nur noch mal wiederholen, hinten raus verliert sie dann wirklich so viel an Luft und es ist so unbefriedigend. Ich muss sagen, dagegen war das Ende von Lost noch ein wahres Freudentor.
Ja.
Ja, Und in dem Sinne kann ich euch nur sagen, lasst die Finger davon, vor allem nachdem auch noch jetzt festgelegt wurde, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben soll, und wir fragen uns nur, also Mo und ich, die Staffel gesehen haben, warum? Also in welchem Universum ergibt das Sinn?
Ja.
Nicht in unserem.
Nicht in unserem. War vielleicht liegt es daran, dass sie so viele Charaktere eingeführt haben, dass sie denen irgendwie noch einen Job geben wollen, ich weiß es nicht. Ich habe mir das am Ende, das hat bei mir auch nachgereift, mal so erklärt, wenn die Familie da gefoltert wird und wir gucken zu, dann ist es nur fair, dass wir auch gefoltert werden, weil wir zugucken.
Denn wir schauen nicht. Wir sehen nur, oder?
Ja. Ach, Berg. Was für ein erbärmlicher Versuch, ein Zitat hier einzustreuen.
Ja, ich geb's zu. Oh,
herrlich. Ja gut, das waren jetzt also zwei wirklich harte Schläge in die untere Magengegend von Sandro. Aber er kann ja jetzt zurückschlagen, vor allem in meine Richtung. Und deswegen übergebe ich das Zepter mal in deine Richtung. Los, komm, gib's mir, Baby.
Ja, übergeben ist genau das richtige Wort, was ich gesucht habe, wenn ich an den nächsten Totalausfall hier denke. Ich muss ablesen, wie die Serie heißt, schon schlimm genug eigentlich. Ne? Das erklärt eigentlich schon meinen Hass. The woman in the house across the street from the girl in the window.
Nee. Lies bitte vor, was du hier reingeschrieben hast in unser Notion.
Ach so, was? Ja. The woman in the house from halt die Fresse. Ja, mit vier Ausrufezeichen möchte ich noch betonen. Also Steven hat einfach gelogen. Das schlechteste Staffelfinale des Jahres ist definitiv dieser Serie zuzuordnen. Denn, also, es war schlecht, ne? Also, es war auf einem voyeuristischen Niveau schlecht. Man wollte trotzdem wissen, wird es noch schlechter? Und dann kam das Ende dieser Serie. Ich will auch gar nicht sagen, was es geht. Ihr habt ja alle diesen Teaser gesehen mit Kristen Bell, die ganz viel Wein trinkt. Das war das einzig Positive an dieser Serie, ne? Berg hat immer fleißig mitgetrunken und trotzdem, Berg, ich denke, es war trotzdem schlecht. Egal, wie viel man nebenbei gesoffen hat.
Nö, ach, das
ach, hat komm, Spaß gemacht. Berg hat auch keine Ahnung.
Betreutes Trinken.
ja, es ist True Crime, was satirisch sein will und dabei eigentlich aufdeckt, wie schlecht True Crime eigentlich ist, momentan. Und leider, weißt du, wenn Serien so selbstreferenziell lustig sein wollen, aber dann eigentlich immer nur zeigen, wie schlecht eigentlich das Genre oder die Serie an sich ist, dann finde ich das nicht satirisch, sondern ich finde das eher entlarvend. Und das ist so eine Serie, die genau das macht. Also sie versucht zu zeigen, wie linear und belanglos und vorhersehbar viele Tropes in solchen True-Crime-Serien ja sind, ne? Der Titel sagt's ja eigentlich auch schon aus und ist dabei halt leider genauso, und zwar nicht auf eine Art und Weise, wo ich sage, ach, das wie clever, dass man genau das so ins Drehbuch geschrieben hat, sondern leider auf eine Art und Weise, die so langweilig ist und so und noch vorhersehbarer, weil man sich gleich dann immer so denkt, anstatt jetzt kommt der vorhersehbare Satz, denkt man, oh, jetzt nehmen sie bestimmt gleich dieses Handlungselement auf Korn, oh, das ist ja der Nachbar, oh, und da passiert was im Zimmer, und oh, sie ist ein unzuverlässiger Erzähler, wer hätte das gedacht? Naja, also eine Satire auf irgendwas soll doch eigentlich auch witzig sein, denke ich mir immer. Und wenn dieser Murks eine Satire sein soll, denke ich am Ende des Tages, warum habe ich nicht einmal gelacht, sondern mir die ganze Zeit nur an die Stirn gefasst? Also, und gegen das Ende ist, weiß ich nicht, ist irgendwie Harry Potter ein Tatsachenbericht. Also das kann ich nicht ernst nehmen. Also das ist halt als Satire leider auch so unwitzig und als Thriller leider viel zu vorhersehbar und ja, eigentlich einfach nur doof, und ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich kotzen könnte. Das ist die schlimmste Serie des Jahres, Leute. Ganz großen Bogen drum machen. Und ich, glücklicherweise habe ich noch nicht gelesen, dass es fortgesetzt wird.
Bullshit, sage ich an dieser Stelle. Denn ganz im Gegenteil, also ich darf ja jetzt nichts Positives an dieser Stelle sagen, weil es ist ja eine Rant-Folge, deshalb verweise ich auf die kommende Serienfolge nur so viel. Das Staffelende ist ganz im Gegenteil eines der besten dieses Jahres.
Lieben, bloß weil du eine Serie im Jahr schaust, ist sie nicht gleich auf Platz 1.
Wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann schaut in unsere Serienfolge. Und da werdet ihr auch sehen, dass ich mehr als eine Serie geguckt habe, du Pfeife.
So sieht's aus. That's the spirit.
Ach, wie schön.
Weg damit.
Vor kurzem war ich ja auch mal hier in so einer Folge mit Mo alleine, und da haben wir ein bisschen geschnattert, und das war kurz danach, als Wetten, dass dieses Jahr ausgestrahlt wurde, eine Sendung, über die wir uns jetzt nicht aufregen brauchen, weil wir wissen jetzt mittlerweile auch inklusive mir, dass das wirklich scheiße ist und abgesetzt gehört und auf jeden Fall nicht ins Fernsehen. Aber das, was ich besonders cool fand, was irgendwie echt dafür spricht, wie bescheuert das ist, wir haben dieses Jahr vor kurzem einen Kinostart gehabt, eines wirklich lieblos hingerotzten, schlecht produzierten Psycho-Thrillers. Und als hätte man nichts anderes, was irgendwie bekannt ist im Kino oder so, holen wir uns doch die Produzenten und die Hauptdarstellerin dieses Films einfach auf die Couch bei Wetten, dass und quatschen ein bisschen drüber. Und da sitzen dann wirklich ein eigentlich toller John Malkovich zusammen mit der unsäglichen Veronica Ferris und ihrer Tochter Lilly Krug, die Hauptrolle gespielt hat, und erzählen über diesen Film, über den es einfach nichts Gutes zu sagen gibt, weil es einfach scheiße ist. Der Film, ja, ist Shattered, eine gefährliche Affäre.
Und Shepard oder was hast du
gerade? Shattered. Ja, der ist auch einfach...
Shepard.
Der ist einfach wirklich nicht gut. Und du hast halt einfach... eine Hauptdarstellerin, die weder Charisma noch Sympathie hat, noch schauspielern kann, was eigentlich gut wäre, wenn man die Hauptrolle in einem Film spielt. Und du hast einfach bei diesem Film das ist ja so ein Erotik-Thriller. Es ist schon seltsam genug, dass Veronica Ferres mit ihrer Tochter in der Hauptrolle einen Erotikfilm produziert, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Und dass dann Veronica Ferres sich wirklich erblödet zu erzählen, dass sie ja so viel gearbeitet hat an dem Film und immer eingesprungen ist, mal beim Licht, mal beim Ton, mal sonst was und sogar beim Catering Essen ausgegeben hat, dann weiß ich nicht, wie man mit einem Klammersack gepudert sein muss, um das zu glauben. Das ist wirklich völlig bescheuert. Und dann der Film selber noch mit allen Klischees gespickt. Und im Zentrum steht nun mal einfach die Anziehungskraft zwischen den Figuren. Und wenn du da halt Cameron Monaghan hast, der die Hauptrolle spielt, der auch total fehl am Platz ist, aber dann auch null Chemie hat mit Lilly Krug, die ihn quasi da verführt in dem Film, dann ist einfach alles schiefgegangen, was man mit dem Film machen wollte. Und ich glaube, mehr braucht man dann dazu auch wirklich nicht äußern.
Ja, wenigstens widerspricht mal niemand, ne?
Nee, ist auch nicht schlecht genug, dass man jetzt unbedingt sagt, ich glaube, ich gucke da mal rein, um mitzumachen, weil das ist, was auch immer bei Wetten, dass promotet wird. Nee, Freunde, das... Nee, mache ich nicht mit. Mache ich nicht mit. Aber wo wir gerade bei alten Männern sind, die abgesetzt gehören. Tom Hanks hat sich bei seinem letzten Film in diese Riege zumindest einen Schritt weit vorgeschoben. Ich will nicht sagen, dass er für immer verbrannt ist, aber was er sich geleistet hat mit dem Disney-Remake von Pinocchio, ist wirklich hanebüchen, wie ich finde. Die haben ja sowieso keinen guten Run, wenn sie ihre eigenen Filme nochmal als Live-Action-Remakes machen. Die Erfolgsbilanz ist ja eher so ein bisschen mau. Aber selbst die unterdurchschnittliche Qualität von den früheren Verfilmungen hätte niemanden darauf vorbereiten können, wie scheiße Pinocchio ist. Robert Zemeckis hat auch mal gute Filme gemacht. Wie hast du das vorhin gesagt, Steven? Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern. Die Neueren leider nicht, denn in letzter Zeit lief es nicht so gut für ihn. Sein Update von 2022 zu Pinocchio bringt halt eben nichts, gar nichts. Nichts, was den Film verbessern kann. Im Gegenteil, die Stimmung, die das Original mal inne hatte und vor allem die Message, die das Original mal hatte, ist hier komplett geändert. Dafür kriegst du eine trällerne Figur, die es im Original gar nicht gibt. Die Fee ist jetzt blau und wir haben lebloses CGI.
Ist und die blau, weil die besoffen ist, oder?
Ja, das weiß man nicht so ganz genau. Und dumme Komik. Die Idee, den kleinen Holzjungen hier auch noch als passive Figur in seinem eigenen Film darzustellen, war genauso bescheuert wie die Neuinterpretation von Jiminy Cricket. Spielt auch keine Rolle, dass da tolle Stars da mitgesprochen haben. Das Schlimmste an diesem Projekt aber, finde ich, ist Tom Hanks. Man kann nicht anders, als sich ständig den Bart zu kraulen und zu fragen, warum? Warum? Warum machst du das? Das musst du nicht machen. Du kannst doch besser. Sicherlich sind die 8 Müllsäcke voll mit Geld, die sie ihm damals vor die Tür gestellt haben, auch ein Grund, warum er gesagt hat, ach komm, Disney, mach ich mit. Obwohl das eigentlich nicht... nötig hätte, aber er wird auch immer älter und denkt sich wahrscheinlich, spiele ich halt einen alten Mann mit dem Elan eines Wackelpuddings, der mit einer Holzpuppe rummacht. Seine Anwesenheit belebt den Film nicht, sondern erinnert das Publikum andauernd nur daran, dass die ganze Zeit Besseres zu tun ist. Und wenn die neue Version von Pinocchio einen großen Vorteil hat, dann wahrscheinlich, dass der Stop-Motion-Film von Guillermo del Toro, der jetzt läuft, dasselbe Märchen umso intensiver zeigt und wahrscheinlich damit die Welt im Sturm erobert. Es wäre nämlich schade, wenn die Leute denken, das hier ist Pinocchio. Mic drop.
Ja, wenn das jetzt eine reguläre Folge wäre, würde ich sagen, der Del Toro Pinocchio ist gut. Den anderen hier spare ich mir lieber nach dem Rant. Aber Da wir ja hier nur wütend sind, mache ich gleich mal mit dummer Scheiße einfach weiter. Und ich bleibe aber bei Netflix zumindest, ja. Ich habe es ja in der letzten Zeit wirklich über den Klee gelobt. Na, da kommen, dass da viele tolle Originale, wie zum Beispiel sowas wie Blond, erscheinen. Und ich weiß gar nicht, was los ist. Habt ihr was? Nee.
Nein.
Ich möchte noch mal kurz verweisen auf die Folgen 5 und 8. In Folge 5 habe ich über Medieval, der schlimmst directed Mittelalterfilm, den ich jemals gesehen habe, mit Til Schweiger. Also wer jetzt nicht getriggert ist, sich den anzugucken, weiß ich auch nicht. Und Troll, der uninspirierteste Monsterfilm seit dem zweiten King Kong von 1980. In Folge 8 habe ich darüber gerantet, könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen, die waren wirklich unterste Schublade, aber es ist einfach zu aktuell, da muss ich jetzt nicht nochmal drüber ranten. Aber was mich richtig aufregt, sind Filme, die eigentlich auf dem Zettel alles richtig machen. Ne? Du nimmst einfach den geilsten Cast der Welt, du nimmst Regisseure, die die besten Blockbuster der letzten Jahre gemacht haben und du nimmst ein vielversprechendes oder eine vielversprechende Story, die man, auch wenn es von vornherein klar ist, dass das ein Franchise werden soll, wo einfach viel Potenzial ist, da Neues zu entwickeln. Und dann kommt so eine Scheiße wie The Gray Man raus. Ja? Also als hätte eine KI einfach irgendwie Zuschauertrends bei Netflix irgendwie gescannt und konzipiert und dann kam und dann wird dieses Produkt rausgeschissen. Also The Gray Man ist wahrscheinlich nicht der schlimmste Film des Jahres, aber er steht eigentlich so symptomatisch für das Schlimme, was ich gerade an Filmen einfach scheiße finde. Also das, was gerade in Hollywood-Blockbustern einfach schief läuft, gerade im Bereich Action. Ne? Und da kann ich nicht mal sagen Ambulance, weil Ambulance war immerhin geil gemacht, weil Michael Bay halt einfach, also von der Kamera zum Beispiel. Und man denkt so, die sind vielleicht auch wirklich durch L.A. gefahren. Hier ist keine Location echt. Und wenn, dann sieht es leider nicht so aus, weil hier einfach alles so geblurrt ist und Hauptsache die Ryan Gosling, der hier vollkommen fehlbesetzt ist und einfach nur sich seinen dicken Paycheck abgeholt hat, sieht irgendwie aus wie ein Unterwäschemodel. Das gleiche gilt für Chris Evans. Ich meine, mein Gott, der ist nicht der beste Schauspieler, aber Charisma hat er, der Typ. Aber wer hat ihm denn diese Rolle gegeben? Ganz im Ernst. Arnold de Armas macht einfach nur das gleiche wie immer, schön aussehen, aber sagt, also bringt nichts zur Handlung bei. Und
wenigstens heult sie hier nicht die ganze Zeit.
Und auf der anderen Seite, ich habe jetzt gerade einen Verbindungsfehler gehabt, ist es halt auch einfach so, dass die Story, na, wenn du dann schon sagst, du machst den x-ten Agentenfilm, warum kommt jemand da, also wer setzt sich denn hin und sagt, oh, wie wär's, wenn da so ein Agent, so ne, irgendwie so ein Top-Agent, der von den eigenen Reihen fallen gelassen wird, gejagt wird, ne, und dann schickt man noch so einen anderen Top-Agenten hinterher, der ist ganz böse und der, ja, die oberen Ränge ziehen irgendwie die Strippen und das habe ich irgendwie schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es Mission Impossible von 1995 war oder der von 97. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dann gibt's halt ganz viel Search and Destroy Action. Chris Evans, der als Actionheld hier als Badass eingeführt wird, steht eigentlich die ganze Zeit nur in einem Raum und irgendeine Drohne fliegt an ihm vorbei. Und das soll mir irgendwie Dynamik beibringen. Eigentlich kriege ich die ganze Zeit nur Kopfschmerzen, wenn ich das sehe. Und die einprägsamste Szene ist dann auch noch aus The Shining geklaut, weil irgendwie die Leute dachten, hey, so ein Heckenlabyrinth, das hat man schon lange nicht mehr, ist 1980, das wissen die alle nicht mehr. Ne? Und wie gesagt, wenn es dann zu Action kommt, fühlt die sich halt nicht physisch an. Also wenn da irgendwie so eine Straßenbahn in ein Haus fährt, dann weiß man, da ist nichts passiert. Und man kann ja zum Beispiel über den gescholtenen Tenet oder was auch immer sagen, was man will. Oder eben über die Mission Impossible Filme, dass die Handlung dumm ist oder sowas. Aber da passiert etwas reell. Und das merkt man einfach. Oder das überträgt sich auf den Zuschauer. Und hier passiert einfach nichts. Die Locations sind einfach nicht da. Weil ist ja auch scheißegal. In 2 Minuten sind die ja wieder auf der anderen Seite der Welt. Und ja, wie gesagt, uninspirierte Dialoge, Schauspieler stehen einfach nur da und sagen es uninspiriert in die Kamera. Die Action ist nicht echt. Also warum soll ich mir sowas angucken? Das ist ein ganz, ganz schlimmer ganz, ganz schlimmes Statement, was in Hollywood falsch läuft für Action-Franchisierungsfilme und ja, viel Spaß mit den 6 Fortsetzungen, die noch kommen. Ich gucke sie mir nicht an.
Sechs Fortsetzungen?
Ich
habe den Finger nicht hoch, Berg, ich sehe das, aber das, was? Es soll 6 Fortsetzungen geben?
Eine kommt auf jeden Fall, ne? Wahrscheinlich, weiß ich nicht, The Black Man oder noch, keine Ahnung.
Ja, genau, irgendwie eine Fortsetzung, ein Spin-off soll es, glaube ich, auch irgendwie nochmal geben.
Das ist noch ganz wichtig, ein Prequel vielleicht noch.
Siehst du? Eine Prequel-Serie. Ja. Bitte. Holt an der Stelle gerne nochmal an den Anfang zurück zu den Prequel-Serien.
Naja, also ich hatte tatsächlich super viel Spaß damit und ich tue es einfach Steven gleich. Ich werde sicherlich irgendwo im Jahresrückblick mal erwähnen, dass ich das wirklich gut fand, weil Das hat, gibt mir genau das, was mir bei Mission Impossible und James Bond fehlt. Genau diese Lücke schließt das für mich.
Das lassen wir in dieser Folge, lassen wir das nicht Geld tun.
Nein. Alter Dude.
Nein, I make noise, so I can't hear you.
Consume products.
Ja, also von einem Haufen zurzeit sehr erfolgreicher Schauspieler, die in dem Film mitgespielt haben, kommen wir zu einem, der mich in höchstem Maße enttäuscht hat. Es geht jetzt nicht direkt um einen Film, es geht auch nicht um eine Serie, es geht um einen öffentlichen Auftritt, der mich wirklich in meinen Grundfesten schockiert hat. Und zwar musste ich doch tatsächlich, muss ich jetzt als Disclaimer vorwegschicken, ich habe die Eröffnungsfeier der WM in Katar nicht geschaut, weil ich nie Eröffnungsfeiern schaue, muss ich auch sagen, weil wer schaut sich sowas an? Das ist absolut langweilig. Aber ich habe danach drüber gelesen und habe Bilder gesehen. Und was musste ich sehen? Bei dieser Eröffnungsfeier war Morgan Freeman dabei. Morgan Freeman, den wir alle als Gott kennen, unter anderem, als Präsidenten.
Oder halt als jemanden, den Typen, der immer im Film auftaucht, wenn irgendwas erklärt werden muss. Und der das mit Bravour
genau
meistert
als, genau, ja, der erklärt genau als der Typ. Und was ich mich an dieser Stelle gefragt habe, ist, warum macht er das? Ich meine, der ist in einem Alter und er hat einen Stand sich erarbeitet über die Jahre und sicherlich auch sehr, sehr viel Geld gescheffelt. Das kann doch nicht am Geld liegen. Also, und das wiederum lässt mich einfach nur zum Schluss kommen, es muss ja irgendeine andere Motivation geben. Und das erschüttert mich. Also welche Motivation hat man außer Geld? Siehe jetzt zum Beispiel David Beckham, der hat das sicherlich wegen sehr, sehr viel Geld gemacht, Botschafter von Katar zu werden. Aber warum macht Morgan Freeman das? Also da ich konnte auch meinen Augen nicht trauen, als ich das gesehen habe. Da habe ich mich gefragt, warum? Warum macht er das? Unerklärlich für mich.
Ja, geht mir auch so. Und es ist auch absolut lächerlich. Also wenn du den Vergleich ziehst zu Beckham, wenn man es jetzt großzügig sehen will, ist jemand, der für den Fußball auch tatsächlich mal das Leben war, vielleicht noch nachvollziehbarer, dass er da auftritt. So, und ob man jetzt die Spieler einzeln zerhacken sollte für Binde tragen, Binde nicht tragen, Mund zu halten, bla und blub, ganz egal. Aber Morgan Freeman hat wirklich keinen Grund, dahin zu gehen, wenn viele andere Stars vorher abgesagt haben. Shakira, Dua Lipa und sowas, die wurden ja auch gefragt und so. Und dann sitzt er da, hockt er da auf der Bühne mit diesem kleinen halben Katar Menschen, der keine Beine mehr hat, und sie diskutieren darüber, dass sie doch alle Teil eines Stammes sind, nämlich dem Stamm der Menschen auf der Erde. Könnte ich kotzen. Oh. Der Mann hat bei mir jegliche Reputation verloren und findet nicht mehr statt. Es geht nicht. Du kannst dich nicht hinstellen und tatsächlich Gott spielen und auch immer wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen auftreten und sagen, wie wichtig das ist, alle Rechte, sei es jetzt Schwarze, LGBTQ+, bla bla bla, da ist er ja immer ganz vorne mit dabei. Und dann stellt er sich dahin und schüttelt den Leuten da die Hände und lässt sich tatsächlich reichlich sein Arschloch vergolden. Der Typ ist einfach, ja, ist weg. Der muss weg. Weg. Futsch.
Tja, apropos Reputation wollte ich...
Mo hat das auf jeden Fall jetzt gut auf den Punkt gebracht. Entschuldigung.
Kein Problem, ist nur eine kurze Frage, ist kein wirklicher Rant, aber es fällt mir auch gerade ein. Ich habe tatsächlich Probleme, mir Emancipation mit Will Smith anzuschauen, obwohl ich eigentlich Bock auf den Film hätte. Und der läuft ja auch bei Apple TV und weiß ich nicht. Geht's euch da auch so? Verknüpft ihr das auch so? Interessiert euch der Film generell nicht? Oder, also, weiß ich nicht.
Also ich habe im Vorfeld davon gelesen, dass sie ihn ja erst gestoppt haben, beziehungsweise auf Halde gelegt haben, der ganze Eklat, wir haben den noch relativ frisch vor Augen, wir freuen uns auch im nächsten Frühjahr was Neues zu sehen, das wird ja jetzt wohl ein Ding, hoffentlich, dass die sich da gegenseitig prügeln, ne? Du hast es verdient, du hast es nicht verdient, das wäre ja aber wenigstens was, das wäre mal eine aufregende Oscar-Verleihung.
Ja.
Das bringt uns ja immer wieder zurück zu der alten Frage, bei der ich eigentlich auch noch mit Steven mal drüber reden wollte, in dem anderen Projekt, das wir haben, kann man Kunst und Künstler trennen und wann muss man das tun? Und wie persönlich ist es dann bei einem? Ne? Deine Frage zielt ja darauf ab, können wir das jetzt gucken, wohl wissend, dass er da einmal ausgerastet ist? Ja oder nein? Ja, und das, ob die beiden Männer das jetzt beigelegt haben oder nicht, das wissen wir nicht. Wir hängen da nicht im Detail drin.
Ja, mir geht's da gar auch nicht drum, ne? Aber ich hab das halt so an mir gemerkt, so, oh nee, der Typ ist unsympathisch, ich will, und dabei tust du ja 5000 Menschen, die in dem Film geile Arbeit geleistet haben, quasi vom Kopf stoßen. So, das ist irgendwie so mein innerer Zwist gerade, ne?
Herr Steven.
Ja, kann ich auf jeden Fall total nachvollziehen. Also mir geht's bei Will Smith ähnlich, wobei ich ihn auch schon vorher ehrlich gesagt nicht so super sympathisch fand und höchstens so aus der Kindheit. Klar, Man in Black hat mich halt einfach mitgeprägt. Ne? Ich war damals ja, glaube ich, tatsächlich gerade 12 Jahre alt. 97 ist da rausgekommen, ne? War ich 12 Jahre alt. Das ist also sozusagen genau der Zeitpunkt gewesen, wo ich ihn hab auch im Kino gucken können. Und das ist natürlich ein Ding, das geprägt hat. Und das sitzt irgendwo fest. Aber über die Jahre ist das jetzt, um bei dem spezifischen Fall zu bleiben, ist sowieso die Sympathie immer weiter gesunken. Und das Ding war für mich, ich will nicht sagen ein Sargnagel, weil dafür ist es jetzt auch nicht schlimm genug, in Anführungszeichen, was er gemacht hat. Von sowas kann man sich rehabilitieren, ne? Und deswegen, wir sind jetzt, ne, da sind wir bei dieser Sache, wann kann man Kunst und Künstler trennen? Und jeder hat da sicherlich seine eigene Grenze. Und bei mir ist jetzt erstmal so, er ist für mich ein Unsympath.
Genau.
So. Das heißt aber nicht, dass ich ihn jetzt für immer und ewig irgendwie deswegen nicht anschaue oder so. Mhm.
Naja.
Also ich habe von dem Film tatsächlich jetzt gerade zum ersten Mal was gehört, überhaupt nicht Berührung damit gehabt bisher, aber lese gerade, dass es um eine Sklavengeschichte geht und da bin ich raus. Mhm. Das sind Filme, da habe ich null Bock drauf. Ich habe bis heute nicht 12 Years a Slave gesehen, weil ich einfach keine Lust habe. Ich habe keine Lust.
Schade. Der macht's wahrscheinlich dann wesentlich besser wohl. Aber egal, ich will auch gar nicht, wir müssen mal jetzt wieder irgendwie ausrasten über irgendeine Scheiße. Mo, hast du da vielleicht was dabei?
Ich habe was dabei, ja. Und ich kann mich dunkel erinnern, dass der ein oder andere das vielleicht auch nicht so gefühlt hat wie ich, aber oh Mann, ist The Bubble schlecht.
Nee. Vielleicht ist die... Ich wollte ihn immer schauen, ja. Aber hab's dann gelassen.
Also aber
ich
Ende glaub, das ist gut, dann werde ich dich jetzt auf jeden Fall triggern. Das ist sicher. Das ist sicher. Verdammt. Vielleicht ist die Welt einfach noch nicht bereit, über das kollektive Trauma der Covid-Pandemie und die Massensperren und soziale Isolation und die Angst und sowas zu lachen, aber The Bubble hat halt so ein bisschen genau das auch versucht. Für mich markiert The Bubble eine große Fehlzündung für den einst mal guten Comedy-Filmemacher Judd Apatow. Sein letzter Film hätte mich warnen müssen, King of Staten Island ist auch schon ein Klo von Film. Da hätte es mir klar sein sollen, dass er irgendwie seinen Drive verloren hat und das ist hier auf jeden Fall nicht besser. Bubble handelt von dieser chaotischen Produktion von dem Film, das habe ich mir aufgeschrieben, warte mal, Cliff Beast 6, Battle for geil. Everest, Memories of a Requiem, also noch länger geht's nicht. Okay, Kudos für den Titel, alles geil. Aber die Idee ist halt, das ist ein mieser Blockbuster-Franchise-Film, der während des Lockdowns gedreht werden muss und bei dem die Besetzung ein Haufen soziopathisch verwöhnter Stars ist, die dann in ihren Zimmern bleiben müssen, weil sie untereinander sich natürlich auch nicht anstecken wollen. Die spielen also noch mehr gegen Greenscreens und spielen halt eben auch gegen Gesundheitsprotokolle, die sie nicht ertragen können. Die kriegen alle irgendwann Burgkoller, drehen nach und nach durch und das bereitet den Filmemacher und den zynischen Hotelpersonal dann natürlich gleichermaßen Kopfschmerzen. The Bubble ist für mich ein Kackfilm mit Tupfer, mit Prädikat quasi, weil seine größte Sünde, finde ich, besteht darin, dass er hier einen beeindruckenden Cast hat. Und du hast das auch gerade gesagt, Sandro. Hier ist Karen Gillian, Leslie Mann, Fred Armisen, Dave Duchovny, Keegan-Michael Key, Kate McKinnon und der Mandarinmann himself, Pedro Pascal. Die können alle Schauspieler und die können auch witzig sein, aber The Bubble hat einfach fast keine Lacher. Der Film ist so unglaublich unlustig, dass die Leute bei Wikipedia wahrscheinlich nachschlagen, ob der überhaupt in der Kategorie Komödie läuft. Ich hatte immer das Gefühl, ich gucke eine Menge Menschen dabei zu, wie sie versuchen, eine Dose Ravioli mit den Zähnen aufzumachen. Das dauert ewig lange und produziert null Lacher. Für mich ein ganz, ganz großes Klo dies Jahr.
Naja, hört nicht auf den alten Mann. Der Film war lustig und war halt leider viele moderne Themen angesprochen. Das hat Mo vielleicht einfach nicht verstanden.
Du Motherfucker, ey.
Ja, ich glaube, ich stehe irgendwo dazwischen, weil das war so ein Film, der ist bei mir auch jetzt nicht super gut weggekommen. Aber es ist eben nicht so ein Totalausfall gewesen, dass ich den jetzt renten müsste. Ich bin aber absolut bei Mo, das ist ein wirklich schlechter Film. Der ist nicht besonders, der ist bei mir so ein bisschen dahin geplätschert. Mit einer Flasche Wein dazu ging der. Das war vollkommen in Ordnung, den zu gucken. Aber er ist halt wirklich nicht gut. Und was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, ich finde, man braucht keine filmische Aufarbeitung des Themas Covid. Das ist meine absolute Meinung, weil wir sind nicht bereit dazu, das zu gucken. Lass mal vielleicht 10 Jahre ins Land gehen oder so oder 20. Und dann kann man vielleicht das mal aufgreifen und sagen, hier, das war damals mal so eine Phase in der Menschheit. Hoffe ich doch mal, dass wir dazu kommen zu sagen, das war eine Phase. Weil das, ich glaube, das hat wirklich vielen real einiges abverlangt, durch diese Zeit durchzukommen. Und das jetzt sich nochmal angucken zu müssen, hat immer ein Geschmäckle und, glaube ich, ist auch wirklich nicht notwendig. Jeder hat irgendwie auf seine Weise diese Scheiße durchlebt und damit ist es, glaube ich, auch gut. Deswegen fand ich den Film an sich total unnötig, dass man sich dieses Thema genommen hat und das so ausgebaut hat, fand ich unnötig. Und er ist einfach wirklich nicht gut gemacht und ich habe auch wenig gelacht, aber er ist halt so einfach nur dahin geplätschert.
Und davon mal abgesehen, gibt es nur einen einzigen Pandemiefilm, den es sich lohnt anzuschauen, und das ist Outbreak, lautlose Killer. Das ist ganz klar.
Da bin ich bei dir. Aber naja, wir wollen ja nicht loben heute.
Nee,
eben.
Nee, stimmt.
Nee, wir wollen uns einfach auch mal wieder...
Wir zeigen Alternativen auf zu dem ganzen Scheiß hier.
Gut.
Ja, Steven, vielleicht, du bist vielleicht mein Rettungsanker. Der Film hat ziemlich viel Pipi-Kaka-Humor gehabt und ich fand das lustig. Also wir als alte Hotshots-Fans, vielleicht hat er mich einfach deswegen so berührt, weil er so dumm ist.
Gummibärchen, Liebesperlen.
Ja. Gott, ja, scheiße.
Aber ihr sagtet vorhin noch irgendetwas vom Ende des Films. Ist das auch so richtig schlecht?
Natürlich.
Oder? Super.
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, muss ich sagen.
Doch. Es ist.
Guck dir mal. Es gibt einen Film, wo ich das Ende noch kenne. Und das war. Und ja. Das war fast noch schlimmer als der Film selber. Weil es mir nichts gegeben hat. Außer, doch, es hat mir eigentlich dieses befreiende Gefühl gegeben. Und wir reden hier über Spencer. Diana fährt mit ihren Söhnen weg. Endlich fährt sie dort weg. Ne? Weil dann weiß ich, okay, der Film ist jetzt vorbei. Das war für mich tatsächlich ein Horrorfilm der besonderen Art, muss ich sagen. Weil erstmal ein was Wichtiges, was ich letztens in der Kritik, weiß nicht, vor ein paar Folgen nicht angemerkt habe, ne? Während die Jazz-Einlagen bei zum Beispiel Birdman einfach nur perfekt sind und den Film halt super orchestrieren, war das hier einfach so furchtbar. Das hat mich noch mehr an den Rand des Sofas und an den Rand der Verzweiflung getrieben, weil es einfach willkürlich war. Ne? Und das hat nicht und dann das Resting Bitch Face von Kristen Stewart. Sorry. Also ich meine, ich habe Twilight mal geguckt. Das müssen wir mal in einem anderen Podcast klären, warum.
Sag doch den Leuten erstmal, wie der Film heißt.
Hat er schon gemacht?
Hat er?
Ja, ja. Der Film heißt tatsächlich
hab
ich da grad, so. Ja, deswegen.
Habe ich gerade aus dem Fenster geguckt, ja, als du das gesagt hast.
Nee, du hast ja, das Schöne ist ja, wenn du es nicht weißt, hast du auch nichts verpasst, weil der Film ist einfach nur stocklangweilig. Die fährt hin zum Weihnachten, zieht die ganze Zeit eine Fresse, Maul alle an. Auch vor allem nur Leute, die nichts dafür können, wie die Angestellten oder ihre eigenen Kinder, die mir total leid tun. Und die ganze Royal Family sind irgendwelche gruseligen Abziehbilder. Und wenn Mo mir, du kannst so viel Folgen lang versuchen, mir The Crown beizubringen. Nach dem Film bin ich raus aus der Nummer, will ich nichts mehr sehen. Also Lady Di ist hier einfach nur eine verrückte Psychopathin, die vollkommen den Verstand verliert und das aber leider nicht auf so eine schöne, gruselige Atmosphäre, sondern leider einfach auf eine Art und Weise, wo ich sie die ganze Zeit nehme und schütteln und sagen, reiß dich doch mal zusammen, das ist doch morgen schon wieder vorbei, jetzt halt doch mal das Maul. Nee, weiß ich nicht, wie sie dafür eine Oscar-Nominierung bekommen hat, vielleicht, weil sie einfach Lady Di so gut imitiert hat, das kann ich leider nicht beurteilen. Aber jetzt ist Schluss. Mit Royal Family, ich gebe es auf. Das wird einfach nicht mehr meins.
Naja, das wäre vielleicht ein ganz guter Zug gewesen, wenn Sandro jetzt nicht gesagt hätte, über welchen Film er spricht. Denn man könnte fast die gleiche Kritik auf den anwenden, den ich dabei habe. Das ist nämlich Blond. Ja,
warte, ich schneide die jetzt einfach dahinter, ja, okay?
Das ist wirklich so. Blond ist definitiv ein Film, der mich aus den gleichen Gründen genervt hat. Mir ging die Darstellung die ganze Zeit nur auf den Senkel. Das lag aber nicht an der schauspielerischen Leistung von Ana de Armas, die hier Norma Jean Baker, also aka Marilyn Monroe, spielt in dieser Verfilmung, die, das muss man natürlich wissen, keine Biografie ist, sondern eben eine Romanverfilmung und einige fiktive Elemente hat, die sich am realen Leben so langhangeln. Und da ging es mir genauso. Also natürlich war es mit meiner Erwartungshaltung schwierig, denn ich dachte mir, ich gucke mir einfach einen 2 Stunden Film an, wo ich einfach Ana de Armas anschmachten kann als Marilyn Monroe, die ich auch irgendwie sehr ikonisch finde. Und nichts davon habe ich bekommen, gar nichts, nicht mal im Ansatz. Also du hast immer bei so einem Porträt von einem Menschen so Ups and Downs und hier hast du nur Downs. Du hast 2 Stunden 45 hast du einen Film, der dich nur quält, der nur runterzieht, wo du die Schauspielerin siehst, die die ganze Zeit flennt, sich auch in ihrem angeblich so goldenen Käfig über alles beschwert. Alles ist scheiße, der ganze Ruhm ist scheiße, weil das auf ein Ich aufbaut, was sie nicht fühlt und was nicht sie ist. Hat sie nicht davon mal was gehört, dass wenn man eine Figur ist, dass man nicht selber die Figur ist, sondern immer sich auch ein bisschen in die Figur halt verstellt und die spielt. Und das passiert hier die ganze Zeit. Also du hast eine Ana de Armas, die sich wirklich einen Arsch abspielt, wirklich gut imitiert, was Marilyn Monroe ist. Tolle Schauspielleistung von der Seite. Aber wenn sie halt nur Szenen geschrieben kriegt, wo sie entweder flennt oder ekelhaften Sex hat, dann geht mir das sowas von auf den Zeiger. Das ist die größte Enttäuschung des gesamten Jahres für mich, der Film. Und der ist wirklich scheiße und der regt mich wirklich auf, das Ganze in so ein pseudo-künstlerisches Schwarz-Weiß noch zu pressen. Das ist meinetwegen alles gekonnt von mir aus. Aber unter der Voraussetzung, dass ich erwartet habe, irgendwas Schönes mit Marilyn Monroe zu sehen, funktioniert es null. Und Sandro hat damals was ganz Gutes gesagt. Hättest du nicht einen Film über Marilyn Monroe gemacht, sondern über irgendeine andere Frau, die mit Marilyn Monroe nichts zu tun hat, die dieses Leben erfährt, dann hätte ich den Film wahrscheinlich sogar super gefunden. Aber in dem Zusammenhang funktioniert davon nichts für mich.
Ja, wenn du den wieder als Frühstücksfilm angemacht hast und dann nach 3 Stunden lang irgendwie dein Baguette erbrochen hast oder sowas, dann tut mir leid für dich, ne? Falscher Pick.
Das ist aber auch so ein Film, der ist ja wirklich, das ist so ein 50-50 Salat, ne? Also du findest genauso viele Leute, die den mögen, wie du Leute findest, die einfach sagen, das ist das Schlimmste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Das müsste eigentlich unseren Kumpel Steven auch triggern. Aber wir müssen auch so ein bisschen aufpassen, wenn wir ihn ständig triggern mit solchen Sachen, dann kommt er ja nie dazu, uns mal neuen Shit zu posieren. No.
Das ist ein CCL.
Genau. Wenn der Film uns ein was gebracht hat, dann, dass wir hier etabliert haben, was ein CCL ist. Ein guten Careless-Film.
Ja, also da könnt ihr mich auch das Einzige, was mich jetzt triggern könnte, wenn ihr sagt, das ist das geilste oder das weirdeste Ende aller Zeiten, dann würde ich mich vielleicht durchquälen, aber das ist halt einfach wirklich ein Thema, ein Film, auch wie der besprochen wird, was ihr sagt, was den Film ausmacht, das spricht mich alles sowas von gar nicht an, also gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht und dann nochmal gar nicht.
Und ich meine, durchquälen ist dann in dem Fall wirklich durchquälen, weil 2:45 auf dem Ende warten wäre dann wirklich schwierig. Das ist, das zehrt an einem.
Ja. Ja, was ich habe auch so einen, der zerrt. Bin ich dran?
Ja, vielleicht wäre es ganz gut, weil wir bleiben bei der gleichen Frau.
Richtig.
Ja. Und ekliger Sex passt eigentlich auch ganz gut.
Weil Ana de Armas ist ja schon in unseren Herzen. Es ist ja, ich meine, wenn wir sowas anklicken, wo sie mitspielt, dann auch ihretwegen.
Und wenn sie dann nicht mitspielt, ist noch schlimmer. Haben wir auch schon mal ausgewertet.
Ja, genau. Und natürlich hat der Film, über den ich jetzt gerne reden würde, mit Namen Deep Waters, da nochmal eine Ebene dazu geführt, weil Ana de Armas und der Herr Affleck ja auch in irgendeiner Form verbandelt waren. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Punkt, 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 Strich, Strich, Strich. Anyway. Deep Waters ist rausgekommen, eine Buchverfilmung und für mich absolut unausgegoren und zutiefst schrecklich schlecht versucht Deep Waters meiner Meinung nach vergeblich den Erotik-Thriller wieder in den Mainstream zu bringen. Es war auf jeden Fall eine kluge Entscheidung, den Film beim Streaming abzusetzen, nicht im Kino, weil dann hätte die ganze Welt viel schneller das Versagen gesehen, weil nämlich einfach keiner mehr reingegangen wäre. Aber jeder, der das zu Hause gesehen hat, dem war auch da schmerzlich klar, dass ein desinteressiertes Studio das Ding hier richtig gedumpt hat, abgeladen hat. Obwohl es 50 Millionen gekostet hat. Ich frage mich sowieso immer, ne? Wir haben The Gray Man mit 200 Millionen, wir haben das Ding mit 50, wir haben ja noch mehr solche Sachen. Wo nehmen die bloß das ganze Geld her? Und dann sagen, gute Filme können wir nicht mehr machen, weil wir kein Geld haben, ne? Auch irgendwie schade. Die Story basiert auf einem Buch aus den 50ern. Und wird verfilmt von einem Mann, der in den 80ern 3 Filme gemacht hat, über die man geredet hat, dessen Schaffen aber nicht ohne Grund fast vollkommen zum Erliegen gekommen ist. Der Typ hat mit Fatal Attraction einen 80er-Jahre-Thriller gedreht, der auch heute noch funktioniert. Tolle Darsteller, spannende Story um Sex, Rache und auch so ein bisschen Wahnsinn. aber Adrian Lynn ist mittlerweile 81. Was soll mir dieser Greis noch sagen zum Thema Erotik-Thriller? Freunde, der kommt allein nicht mal mehr aus dem Sessel. Deep Ohr, das ist ein heulendes Etwas, das weder erotisch noch aufregend ist. Der einzige Grund, warum der Film nach dem Abladen auf Prime überhaupt jemanden zum Einschalten bekommen hat, waren ja wohl dann eben diese Geschichten über Ben Affleck und Ana de Armas, die angeblich eine Liebe am Set entwickelt haben. Und das sollte dafür sorgen, dass der Sex in diesem Film extra heiß ist. So heiß, wie es
sein. Kannst du das nochmal sagen? Einfach nochmal sagen.
Was jetzt genau?
Einfach nochmal den, ja.
Der Sex sollte so heiß sein wie damals bei 9,5 Wochen, was übrigens auch ein Film ist von Adrian Lynn. Also und jeder, der eingeschaltet hat, um Ben Affleck und Ana de Armas in den verschiedenen Zuständen des Ausziehens zu sehen, war dann ganz, ganz schnell enttäuscht, weil es gab nicht viel. Es gibt Fahr-Duschbad-Werbungen, die zeigen mehr und die sind heißer. Als Kind wollte ich unbedingt Werbung gucken, weil wenn die Fahrtante über den Strand gelaufen ist, barbrüstig, Alter. Wow. Ne, sowas hast du ja alles nicht.
Deswegen hat Mo noch so dichtes Haar, weil er ein ganzes Leben lang mit Fahr geduscht hat.
Auf jeden.
Keine Werbung, es gibt auch noch andere
Ausgaben. Auf jeden Fall, aber mit etwas braverer Werbung. Anyway, Deepwater, das ist überhaupt nicht tief. Ist auch nicht besonders angenehm zu gucken und für weite Strecken hat dieser überlange 2-Stunden-Film einfach nur eins im Petto, nämlich Langeweile. Die schlängeln sich in einem solchen Schneckentempo von einem Ding zum anderen, dass es einem einfach ganz schnell egal wird, was da passiert. Und wenn dann was passiert, dann ist es halt einfach zu spät. Die elektrisierende Beziehung, die es hier geben soll, gibt's nicht. Gab es nie und ich glaube nicht mal, weder in echt noch im Film. Ich glaube, das war alles ausgedacht, um den Film irgendwie zu promoten, weil die Kohle muss ja wieder reinkommen. Und ich muss nicht Sex haben, um einen Film gut zu finden. Verstehe das bloß nicht falsch. Ich brauche auch nicht überall die Fahrfrau. Es gibt viel mehr. Die Thriller-Elemente, die hätte ich gern gehabt und die sind eben hypnotisierend. Aber hypnotisierend dumm. Und sie kulminieren in einem Höhepunkt, der so herzzerreißend amüsant ist, dass man sich wirklich beim Lachen ertappt, obwohl das nicht zum Lachen ist. Warum man das komplette Ende nicht einfach aus dem Buch genommen hat und hat 1:1 verfilmt, will sich mir nicht erschließen, weil das hätte noch eine Nuance vielleicht reingebracht. Hier ist halt einfach, du wirst zurückgelassen mit einem großen Fragezeichen. Die ganzen Handlungspunkte, die der Film nebenbei aufmacht, die werden eben nicht abgeschlossen. Das Ende ist irgendwie so, als wenn jemand Jungs, lass mal Schluss machen, wir sind schon bei den 2 Stunden dran. Hier, das ist ein möchtegern Thriller, der mit kleineren Geschichten, unausgegorene Ideen, Mittelmäßigkeit übermalen will. Ich fand den furchtbar, furchtbar langweilig und ich rate jedem davon, diesen nervenkitzenlosen Film nicht zu gucken. Nicht gucken. Trotz aller.
Vielleicht gibt's ja einen Fancut, Mo. Kannst du mal einen machen.
Ja, nur so Anna. Ja, vielleicht aus den beiden Benless. Filmen.
Oh, vielleicht gibt's da eine Verbindung.
Yes. Du, wir sehen ja manchmal Verbindungen, wo keine sind. Mhm. Wink, wink.
Ja, wie kriege ich denn bitte jetzt die Überleitung von einem ziemlich schlechten Erotik-Thriller?
Kann ich dir geben, warte. Solche mal. Filme wären früher nur direkt auf Video veröffentlicht worden.
Perfekt. Blockbuster, eine Comedy-Serie, die sich mit tatsächlich auch im wahren Leben gab es das. Die letzte Blockbuster-Filiale, eine Videothek mit VHS-Kassetten. Nee, doch.
Hast du die Pornos DVDs immer wieder zurückgespult, da, ne? Steven, dann auch?
Ja, definitiv. Immer noch auf Rewind. Ich habe auch in Echtzeit zurückgespult. Also
da könnte ich euch Geschichten erzählen aus meiner Zeit, als ich in der Videothek gearbeitet habe, aber bitte.
Aber zurück zu Blockbuster, also eine Serie über den letzten Blockbuster-Laden ist jetzt, glaube ich, nur der Aufhänger. Letzten Endes ist das, was dort passiert, nicht lustig. Es ist keine Chemie zwischen den Charakteren. Und das ist sehr schade, weil vor allem Melissa Fumero, die wir als Kommissarin Santiago aus Brooklyn 99 kennen, dort haben sie alle lieben gelernt, aber hier funktioniert das irgendwie überhaupt nicht. Ken Park als ihr Chef, der sie irgendwie anschmachtet, funktioniert genauso wenig. Alle anderen Charaktere funktionieren genauso wenig. Das hat nichts. Es sieht halt auch einfach aus wie eine Pappwand in einem Studio aufgebaut. Irgendwie ist an der Serie einfach alles schlecht. Und ich glaube, Mo, der stimmt sowieso direkt mit ein. Er hat genau wie ich die Serie auch nicht zu Ende geschaut. Wir haben hier ein Exemplar sitzen, der das tatsächlich gemacht hat, obwohl er die Serie genauso scheiße fand. Sandro, erklär nochmal, warum hast du das gemacht? Hast du dich fürs Team geopfert?
Nee, eigentlich, ich finde das Grundthema fand ich halt spannend, weil es mich halt auch, wie, ne, wir sind ja das Alter, wo man sowas noch aus der Kindheit kennt, wie hast du ja gesagt, ne? Und das, ich fand es einfach zu belanglos, um den mit auf die Liste zu nehmen, weil auch, ich habe dann halt bis zu Ende geschaut, weil das sind irgendwie so 20-Minuten-Folgen. Am Ende hast du vielleicht irgendwie einen sehr langen Film geguckt, als die Staffel vorbei war. Und es hat mich nicht aufgeregt. Ich war einfach nur erschüttert, dass man aus dieser Grundprämisse einfach nichts rausgeholt hat als die nächste Rom-Com-Unterhaltungsscheiße und nicht mal so ein bisschen halt dieses Abgenörde da mit reingebracht hat. Ne? Also ich meine, es ist ja ein Schlaraffenland für Filmanspielungen und nichts bekommt man da so wirklich. Deswegen, ja, war scheiße. Guckt's nicht.
Erschüttert ist sozusagen die Stufe vor dem Rant. Und du hast ja die Begründung aber im Grunde genommen gerade mitgeliefert. Wir als Filmfans haben natürlich gehofft, dass da einfach viel mehr und viel Besseres an Anspielungen und Co. mit herumkommt. Und das gab's halt einfach nicht. Und dementsprechend ist das eine absolut herbe Enttäuschung, weil das Ausgangsmaterial oder die Ausgangssituation ja da ist, um was Gutes zu machen. Und du kannst mir ja nicht sagen, dass es nicht irgendwelche guten Writer gibt. Gerade ne Netflix-Serie, du hast ja festgestellt, da gibt's auch wieder sehr, sehr viel Gutes, was sie so abliefern. Aber hier hat man anscheinend die falschen Leute engagiert.
Ja, und wenn wir gerade mal dabei sind, dass wir heute natürlich uns zwar hauptsächlich aufregen, aber auch die Alternativen aufzeigen. Gleiches Thema, auch als Rom-Com verarbeitet, hatte ich ja hier mit dabei den durchaus schon etwas älteren Film mit dem unsäglichen deutschen Titel Liebe, Liebe, Ungewöhnlich. Klingt scheiße, würdet ihr niemals gucken mit dem Titel, aber Cillian Murphy, Lucy Liu, einer der letzten Videotheken, die es noch gibt. Und da geht's richtig ums Abgenörde. Der Film ist spleenig, der Film ist crazy, der Film ist unangepasst. Also wer das lieber dann sehen will bei dem Thema, wie es mal glückt, dann den gucken und an euch dreien bis nächstes Jahr Hausaufgabe, ihr guckt den.
Oh, vergeben wir Hausaufgaben. Oh. Na, warte mal ab, was du gleich kriegst.
Mal gucken, welchen Stanley Kubrick-Film ich dir jetzt raussuche, Berg. ja, ich versuche keine Überleitung, weil das hat der Film nicht verdient. Es geht um Morbius.
Danke, reicht. Tschüss.
Ja, eben. Und genau das ist es. Das ist ein bisschen wie bei Blockbuster. Ich hatte ihn erst auch gar nicht auf der Liste, weil ich ihn vergessen habe. Weil niemand wollte, ja. Also dieser, nicht mal der Filmverleiher, Sony selbst wollte ja diesen Film noch rausbringen, ne? Weil, ja, irgendwie, wir haben jetzt den abgedreht, aber der passt nicht mehr so ins Gesamtkonzept. Wir machen noch einen Nachdreh mit Michael Keaton. Oh Gott, ich will gar nicht. Wir machen das Fass nicht auf. Man merkt die ganze Zeit, wenn man den Film guckt, der ist nicht gewollt. Ne? Der Editor hat irgendwann aufgehört, die Schauspieler haben irgendwann aufgehört, sich Mühe zu geben. Ne? Es ist ja, Morbius ist ja ein Vampir. Ich weiß nicht, wann ich mal einen Vampirfilm gesehen habe, wo so wenig. Also das ist ja gar nicht mehr wirklich Handlungsmittelpunkt, ne? Weil er entschließt sich halt sofort einfach, dass er einfach kein Vampir ist. Er nimmt halt nur die coolen Sachen mit, dass er rumfliegen kann und so ein Echolot-Gehör hat. Und ach, das ist einfach komplette Grütze. Das wird auch nicht fortgesetzt, glaube ich, weil wer will, also Jared Leto hat, glaube ich, auch gar keinen Bock mehr drauf. Das Lustigste an dem Film waren die Interviews, wo er dann versucht hat, diesen Film als irgendwas, als Teil eines großen Ganzen zu verkaufen. Mein Gott, also halt einfach das Maul.
Ich finde auch von allen Marvel-Charakteren, die sie jetzt ausgraben, um da Filme zu machen, ist das wirklich einer der uninteressantesten.
Doch.
Ja, du bist aber auch Vampir-Fan. Also mich spricht der. Ich bin Comic und auch Marvel-Fan mal gewesen, ja.
Ja.
Aber ich finde den sowas von stinkend langweilig. Und ich hätte niemals in keinem Paralleluniversum dieser Welt als Marvel-Chef diesen Film durchgewunken. Weil es einfach 5000 bessere Alternativen
gibt. Doch, wenn Venom gut klappt, dann kannst du auch Morbius rausgraben. Das ist ja, Venom kam ja leider kein Teil dieses Jahr raus. Deswegen musste Morbius herhalten als Spider-Man-Bösewicht, der in einem Film mitspielt ohne Spider-Man. Ganz furchtbar, was da gerade passiert. Also es ist wirklich, lasst uns das Kapitel einfach, ja.
Ja, also es ist absolut übel. Ja. Und du hast
Stimmt, du hast ihn ja auch gesehen dann noch, ne?
Ja, ich hatte ihn auch gesehen. Es ist übel, weil die ganzen Rahmenbedingungen nicht stimmen. Da stimmt nichts. Die Veröffentlichungspolitik stimmt nichts. Es passt nirgendwo rein, will aber eigentlich überleiten zu irgendwas Großen. Es ist komplett egal. Es sind Leute eben, wie du sagst, die sich keine Mühe geben und so. Und abgesehen mal davon, wenn du das mal alles wegnimmst, ist es recht solide gemacht. Da kann man nichts sagen, aber es ist halt komplett gleichgültig, finde ich. An sich hat mich der unterhalten, der ist bei mir so mittelmäßig irgendwo weggeplätschert, aber es stimmt halt gar nichts und dann kann man sich auch mal entschließen, komm, wir lassen das doch.
Ja.
Also ja, ich finde auch Film überhaupt nicht gut aus an keiner Stelle.
Ja.
Ja, genau. Es ist Ressourcenverschwendung. Ich habe auch eins von diesen Interviews gehört, aber mit Matt Smith, der wirklich da 20 Minuten ganz tapfer seine Rolle erklärt hat und wie viel Spaß ihm das gemacht hat. Und dann hat er aber auch gesagt, naja, alles das, was die Leute jetzt anfangen zu kritisieren, habe ich nie gesehen. Weil er hat halt ganz normal geschauspielert und diese Gummigesichter, die sie dann mit schlechtem CGI auf die Fratzen darauf gemacht haben.
Hat mich ein bisschen an also, Cats erinnert.
ich wollte dir auch gar nicht widersprechen. Genau. Ich wollte dir gar nicht widersprechen, Steven. Das ist kein richtiger Vampir, das ist ein Pseudo-Vampir, der zählt nicht in meiner Liga von Vampiren. Ich wollte nur nicht einfach das so stehen lassen, dass das irgendwie so der langweiligste Charakter ist, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, wir kriegen im Marvel-Universum noch allerhand diese Art B und C und D Leute um die Ohren gehauen.
Squirrel Girl.
Sowas noch? Zum Beispiel, ja. Also,
ich bin auch nicht besonders begeistert von Madame Web, muss ich zugeben.
Ja, also ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu, wo wir uns richtig warm anziehen müssen. Und
Ich glaube, es gab im Marvel-Universum mal ein The Wall. So einer, der sich, der kann sich in eine Wand verwandeln.
Oh, der hat ja dann mit Pink Floyd zusammengearbeitet, ne?
Ja, ja, die hatte schon
einen Film. Einer der skurrilsten Charaktere.
Der hatte auch einen ziemlich langen, mal so einen 40 Jahre langen Job in Deutschland.
Aber dann gab's doch diesen Film mit David Hasselhoff.
Stimmt. Der hat ihn am Ende besiegt. David Hasselhoff ist Teil des Marvel-Universums. Wie geil ist das denn?
Ja.
Endlich aufgedeckt.
Alter, übelst die Enthüllung hier bei Steven Spielberg.
Das kann ja auch nicht alles gewesen sein.
Sandro, du hast noch einen Film in diesem Besprechungspaket.
Ja,
dabei.
Und der hat, der hat Morbius zumindest ein was voraus. Er ist nicht Teil von einem Franchise und ich hoffe, es bleibt dabei, weil es ist Samaritan. Ich habe mich sehr auf einen, was habe ich von dem Film erwartet? Abgehalfterter, depressiver Sylvester Stallone in seinen späten Jahren muss als Superheld wieder so ganz grounded, ganz rough, ganz brutal für eine gute Sache einstehen und es sollte auch mal ins Kino kommen und ich habe mir einfach erhofft, ne, wir haben ja alles ein kleines Herz für den, fürs Leid, dass das hier so eine Art Comeback ist. Ihr merkt, mir fehlen die Worte. Also wenn ich 6 Jahre gewesen wäre, glaube ich, hätte ich den Film ganz cool gefunden. Nee, ich glaube nicht mal dann. Das Ding ist halt einfach, was soll ich sagen? Sylvester Stallone kann gut schauspielern, wenn die Rollen ihm auf dem Leib geschrieben sind. Ne? Das wissen wir alle. Ich muss jetzt die ikonischen Rollen noch nicht erwähnen. Wenn er schlecht directed wird, dann will ich, habe mir wirklich gewünscht, dass vielleicht Ralph Möller die Rolle spielt, weil selbst so schlecht war das. Keine Emotion hat irgendwie gesessen. Der läuft die ganze Zeit deprimiert und so leicht gebückt so durch die Stadt und dann kommt der nervigste Filmjunge des Jahres, ist ja bitte mal in Samaritan drin. Was für ein Totalausfall, der ging mir so auf den Senkel. Und dann steht Pilo Asbeck als Wannabe Bane so auf so einem Auto mit so einer Maske davor so 10 Leuten und sagt, es ist eine Revolution und wir werden alles niederreißen und die alte Ordnung. Und ich denke mir so, was ist das für eine Scheiße? Hätten sie vielleicht dann noch doch ein paar Leute mit CGI hingestellt, es sieht eh alles schlecht aus und man nimmt die Szenerie nicht ab und dann das schlechteste Kind und das schlechteste CGI sind in diesem Wunderwerk zu finden, in Samaritan, weil es gibt hier am Ende einen Kampf im Feuer und ich glaube, ich hatte damals in einer Folge erwähnt, das hatte mich an Spawn von 1997 erinnert. Es gibt noch etwas, was der Film schafft. Wir haben alle jetzt kürzlich gesehen, was Verjüngung, wie gut die Verjüngungstechnik geworden ist, weil, seien wir mal ehrlich, der Indie 5 ist mir auch relativ egal, aber das sieht schon echt gut aus, wo die mittlerweile angelangt sind. Sylvester Stallone verjüngt in diesem Film. Es wirkt so wie, weiß ich nicht, das erste Half-Life oder Call of Duty. Das ist ganz, ganz, also ich habe mich dann immer gefragt, ist das, soll das gerade eine Trickfilmsequenz sein oder meinen die das ernst? Weil im Hintergrund gehen auch noch so Explosionswolken nach oben und Feuer und du denkst, ist das jetzt, das ist jetzt doch kurz ein animierter Einschub, so also ein Gimmick. Nee, das ist ernst gemeint. Das ist der schlimmste Superheldenfilm des Jahres und Marvel hat viel Scheiße gemacht, DC auch, aber das ist wirklich die absolute Obergurke. Also das ist wirklich mehr als Resterampe. Ganz schlimm. Bitte nicht angucken. Wirklich. Also alles ganz, ganz, ganz komplett schlimm.
Haben wir natürlich direkt geguckt, als du geschrieben hast, dass du den gesehen hast. Damals schon. Ja. Ich kann mich an vieles gar nicht mehr erinnern. Das ist wirklich fast. Ich habe mich damals geärgert, das weiß ich, habe ich auch auf Sendung gesagt, dass da so blöde Standardabläufe drin sind. Typ steht auf der Straße, redet mit jemandem gegenüber, bums, kommt ein Bus, ein Auto, ein Panzer, was auch immer gerade da ist. Und überlebt das natürlich. Und an der Stelle verrät er ja quasi damit auch, wer er tatsächlich ist. Aber du hast schon recht, der bewegt sich die ganze Zeit. Das ist genau dasselbe Problem wie bei Liam Neeson in Blacklight. Der will halt was sein, was er vor 20, 30 Jahren mal war. Und das nimmt man ihm halt irgendwie nicht ab. Ihm tut alles weh. Der sieht halt aus wie Rocky nach 40 Runden, ganz geschunden. Geht er auch wirklich immer so ein bisschen gebückt. Das De-Aging, ich habe aber herzhaft gelacht. Oh, ich habe wirklich herzhaft. Ich fand den nicht so schlimm wie das Machwerk von DC. Das letzte, wie ihr wisst. Aber das war echt ein guter Film. Doch.
Ganz ehrlich, irgendwie triggert mich das schon ein bisschen. Ja,
es war mir so klar, dass wir hier rausgehen und Steven sich Samaritan reinzieht. Oh Mann. Also das ist meine Gurke des Jahres. Das ist so eine Katastrophe.
Ja, also irgendwie habe ich auch Bock, den zu gucken.
Schön. Toll. Habe ich nochmal Werbung gemacht für diese Grütze.
Vielleicht musst du den auch nochmal auffrischen, weil wir haben schon gemerkt, als du das gesagt hast, Sandro, du musstest ein bisschen nachdenken und du hast trotzdem immer noch Gefühle. Man konnte richtig sehen, dass du
da engagiert Adam bist. Gut, ja, und ich fand, jetzt überleg mal, wie niedrig ich meine Niveaulatte hier ansetze. Ja.
Boah. Ich habe Black Adam nur aus einem einzigen Grund hier nicht aufgenommen, weil das noch zu frisch ist, dass ich euch schon darüber gerantet habe. Aber ich könnte dir easy 2 DIN-A4 Seiten vollschreiben, warum Black Adam viel schlimmer ist als Samaritan. Weil ja, Black Adam die ganze Zeit was sein will und Samaritan nicht.
Gut. Ach, ich kann beipflichten, ich habe nämlich das war ja die letzte Folge von euch, wo das vorkam, dass Mo über Black Adam sprach und ich habe diesen Podcast, während ich gekocht habe, gehört und meine Frau ist zwischendrin in die Küche gekommen, hat gefragt, was ich eigentlich mache, weil ich lache. Ich war nur am Lachen. Ich fand den Rant von Mo so schön. Hört da gerne mal in die Folge nochmal rein. Die Folge Aida voller Deppen. Ja, also.
Das war eine schöne Folge, ja.
Ja, das ging gut
ab. Das ist ja auch so nett, dass ich hier dieses Forum bekomme, um abzurenten. Und
zu Rentnern, wollte er sagen, abzurenten.
Zu Rentnern, genau. Oh Gott. Und auch wenn die Leute vielleicht glauben, Sandra und ich sind oft gegensätzlicher Meinung. Ja, da habt ihr recht. Ja, er hat halt keinen Geschmack und ich versuche das zu ändern. So simpel ist das.
Jetzt habe ich mir die ganzen David Lynch-Filme umsonst angeguckt, oder was, du Arsch?
Nee, wenn wir beide erstmal so richtig elitär und von oben herab über David Lynch reden,
dann verzeihe ich dir auch dass du Boba Fett zu einem Prequel gemacht hast.
Ja, okay, verzeih's mir, danke, das ist nett. Mache ich jetzt mal einen Übergang? Wie mache ich denn jetzt einen Übergang?
Ich kann den Übergang schaffen, weil es ist ein Film, den ich tatsächlich gar nicht so schlecht fand. Auf jeden Fall war es für mich der beste der Trilogie.
Okay, gut. Und ich starte dann mit, es war schrecklich, aber dafür ging es schön lang. Jurassic World Dominion. Jetzt 14 Minuten länger im Extended Cut. Herrje, als ich das gelesen habe, ich glaube, das ist ja super. Das ist wie eine Wurzelbehandlung, wenn du nur zur Zahnreinigung wolltest. Also,
Nackt.
Nackt, ja. Dominion wollte so viel sein und ist es nicht. Entschuldigung.
Und Jeff Goldblum ist der Zahnarzt.
Ja, also, jetzt mal hier zusammengerissen, meine Damen. Also, Dominion wollte so viel sein, vor allem, weil die ganze Welt ja Fallen Kingdom, den Vorgänger, so in Grund und Boden gedisst hat. Aber Fallen Kingdom ist ja gar nicht so schlimm, weil der ist ja nur derselbe Film, den er vorher, der vorher war, nochmal. Das habe ich erst kürzlich gemerkt. Ich habe nämlich tatsächlich mich getraut, einen Fan-Cut zu sehen, wo jemand Jurassic World und Fallen Kingdom zusammengeschnitten hat und du merkst die ganze Zeit, dass es derselbe Film ist. Also das, so frech ist Dominion nicht. Dominion hat halt ein ganz großes Problem. Die Leute gehen ins Kino wegen der Dinos. Und wenn man Dinos aus ihrem eigenen Film fernhält und gegen sehr große genmanipulierte Heuschrecken tauscht, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Leute das blöd finden. Also sogar ich weiß, dass keiner sich die schönen Landschaften ansieht oder diesen Hitlergruß, den Chris Pratt immer macht, wenn er mit seinen Dinos redet. Das größte Problem mit Jurassic World Dominion ist ja, der konnte seinem eigenen Hype gar nicht mehr gerecht werden. Dominion wurde als epischer Abschluss einer Jurassic World Trilogie angepriesen und versprach gewaltige Entwicklungen, einen zufriedenstellenden Abschluss der ganzen Saga, also Inkel der alten Filme.
Also falls ihr euch jetzt fragt, von was Mo eigentlich redet, denn in Deutschland ist der Film ja nicht unter dem Titel veröffentlicht worden, das finde ich auch so unsäglich. Der heißt ja in Deutschland Jurassic World, ein neues Zeitalter, wollte ich nur nochmal erwähnen.
Ja.
Tag der Entscheidung.
Okay. Genau. Wo mache ich weiter? Ach so, ja genau. Was viele als gut coolen Move gesehen haben, war dann eben eine Reihe von Jurassic Park Charaktere zurückkommen zu lassen. Jeff Goldblum hast du schon erwähnt, meinen nackten Zahnarzt. Sam Neill und die wunderbare Laura Dern. Die haben aber allerdings in Dominion wirklich bemerkenswert wenig zu tun. Und das, was sie tun, ist halt nicht genug, um diese hohe Messlatte zu überwinden, die das Marketing da aufgebaut hat. Wir haben ja eine einzige Sache, die Jurassic World, ein neues Zeitalter, so heißt das, ja, gemacht hat. Es ist gleichgezogen mit Jurassic Park 3. Alle, jeweils der dritte Teil der Reihe ist ein unrühmliches Ende. Und das ist ja auch eine bemerkenswerte Leistung. Wenn man einen Film über Dinosaurier erwartet, kann man sagen, Jurassic World Dominion hat Dinosaurier, viele sogar, aber eigentlich geht es um Heuschrecken und um einen Klon, also um Genmanipulation und die Welt und die Klimakrise auch so ein bisschen. Aber das war ja im Grunde auch immer nur schon so, nur dass diesmal zwar Dinosaurier in praktisch jeder Szene sind, aber die lenken eigentlich nur von der Handlung, die uns der Filmemacher hier verkaufen will, ab die ganze Zeit. Die Handlung besteht aus zwei scheinbar getrennten Geschichten, die absolut ungeschickt zusammengeschoben werden am Ende, um die Besetzung des Originalfilms mit der Besetzung der neuen Filme zusammenzubringen. Was in einem 2,5-stündigen Film ungefähr so 30 bis 40 Minuten braucht. Wenn er jetzt auch nochmal 14 Minuten länger ist, also 2 Stunden, sind wir bei den 2 Stunden 45 von Blond. In Jurassic World Dominion sind mehrere Jahre vergangen und eigentlich sollten wir sehen, wie die Dinosaurier mit den Menschen leben, weil schließlich in Fallen Kingdom lässt das Klonmädchen ja die Dinosaurier frei. Und diese Geschichte der Dino-Integration in die Gesellschaft wird in einem Nachrichtenvideo gezeigt und umständlich erklärt. Und von da an ist nur noch Aufbau erforderlich, um festzustellen, wo sind denn die 6 Leute, die wir am Ende des Films irgendwie auf den Berg sperren wollen. Das hat halt so wenig mit Dinosauriern zu tun. Und diese Integration findet halt gar nicht statt. Die Dinosaurier sind einfach da und jeder interessante Konflikt hat offensichtlich außerhalb des Bildschirms stattgefunden. Was wir sehen dürfen, statt Dino-Integration oder Dinos, die Leute plattstampfen oder gar fressen, sind Heuschrecken. Laura Dern findet raus, dass offensichtlich genmanipulierte Heuschrecken das Ende der Welt einläuten. Und da sie nur 2 Menschen kennt, macht die alte Gang sich auf dem Weg, das Böse zu finden und auszurotten. So. Und während diese geriatrische Band also Jagd auf böse Mutantenhersteller macht, sehen wir die junge, frische Garde, wie sie friedlich im Wald lebt. Das Klonmädchen ist im Teenie-Alter, geht einem gehörig auf den Senf, wird dann entführt. Und weil es gerade da ist, kommt das Baby von Blue, dieser Raptor aus dem ersten 2 Filmen, auch gleich mit. Chris Pratt und Frau Howard machen sich dann auf, die Entführer zu jagen und irgendwie kommen sie dann alle zusammen. Was hat das mit Dinos zu tun? Nüscht. Und weil das selbst dem Dümmsten irgendwann aufgefallen ist, haben sie gesagt, scheiße, wir müssen zwischendurch immer ganz viele Verfolgungsjagden machen und die Dinos einbauen, die dann endlich Menschen fressen und jagen und zermatschen dürfen. Das bringt aber die andere Geschichte überhaupt nicht voran. Also die größte Sünde, finde ich, abgesehen davon, dass das uninteressant und langweilig ist, ist halt, dass die Geschichte so super bekannt ist. Du hast das vorhin bei Greyman schon gesagt, du hast das alles schon zigmal gesehen. Eine Gruppe von Menschen, die kämpfen, um das Ende der Welt zu stoppen, aber es schwappt halt nicht über. Das Ende der Welt ist uns überhaupt nicht nah. Das ist der 6. Film in dem Franchise und die hätten sich da gerne ein bisschen mehr einfallen lassen können. gut, jetzt sind neu eingeführte Heuschrecken, die haben natürlich Dino-DNA und es gibt sicherlich auch einen Subtext über Heuschrecken als Ersatz für den Massenkonsum der Menschen, damit bis der Planet untergeht, bla und blub. Ja, reicht mir nicht. Ich möchte auch was Gutes sagen zum Abschluss, weil das CGI ist toll. Ich mochte das, zu keinem Zeitpunkt sieht das schlecht aus, aber ich fühle halt überhaupt nichts, die Charaktere sind mir komplett egal, die Jagdszenen, die haben durchaus auch eine gute Action-Choreo, aber die zeigen uns halt eben nichts Neues. Wir wissen eben, dass den sechs großen Leuten nichts passieren wird, weil so mutig sind sie dann nicht. Und da waren ja ein paar Ältere, die hätte man ja durchaus opfern können. Und am Ende ist auch eine Sache.
Den Älteren, die man opfern kann.
Ich überlege auch gerade die ganze Zeit, Mo zu opfern.
Nee. Am Ende kommt noch ein Ding, was mich richtig, richtig geärgert hat. Massenhaft schlechtes Editing. Also wirklich, es gibt so Szenen, die sind so stümperhaft zusammengeschnitten, da merkt man, dass da einer irgendwie gepennt hat. Wer den Film noch frisch vor Augen hat, die Leiterszene am Berg. Da sehen wir zu, wie jemand mit letzter Kraft und Anstrengung vor den Dinos davon auf diese Leiter geht und hochklettert und im nächsten Schnitt sind alle zusammen da oben. What? Das passt irgendwie nicht zusammen. Also dafür, dass wir im Vorgängerfilm den Startschuss sehen, dass Dinos auf der Erde leben, mit uns, unter uns und dass wir sogar ein exklusives Vorabvideo gesehen haben, das uns zeigt, ne, wie ein großer T-Rex ein Autokino aufmischt, ist das echt schlapp, weil die Szene ist nicht mal im Film gelandet. Die kriegst du jetzt aber, wenn du dir die Wurzelbehandlung anguckst mit 2 Stunden 45.
Ja. Bei mir war es nämlich genau so, ich bin halt relativ uninformiert rein und hatte auch die Grundprämisse gehört, okay, Dinos sind jetzt überall, krass. Ja, wo sind sie denn? Also eigentlich muss man mal sagen, sie sind überall, aber die spielen halt keine Rolle mehr, weil die stehen immer nur hinten links. Und was Berg eingangs erwähnt hatte mit den Zombies, das passiert halt mit den Dinos hier. Die kommen halt plötzlich, also man sollte ja eigentlich vermuten, man hört das, wenn sich ein T-Rex anschleicht, aber der ist plötzlich einfach da. Plötzlich, ne? Und das passiert hier irgendwie ständig, immer wenn irgendwie Charaktere sich was Wichtiges sagen wollen, kommt ein T-Rex von hinten plötzlich. Und das ist
vor
halt
allem unter der Prämisse, den wir aus den allerersten kennen, wie das inszeniert wurde, dass
genau,
er sich
genau, das ist kein Ereignis mehr. Es sind einfach plötzlich überall, es sind Statisten und deswegen ist es halt nichts Geiles mehr. Aber ja, was ich noch gerade sagen wollte, mir ging es nämlich so, ich kam aus dem Kino, habe mich gefragt, die Dinos waren jetzt nicht wirklich so omnipräsent und dann sehe ich die Szene, die rausgeschnitten wurde, weil die nämlich schon online war und denke mir so, hä, warum komme ich aus dem Kino und sehe das Geilste im Film auf YouTube? Und das war schon, ja, das sagt eigentlich alles über den Film aus. Also bloß weil ich sage, das ist der Beste der Trilogie, heißt es natürlich nicht, dass ich den Film mega geil fand. Die Trilogie ist einfach für den Arsch.
Tja. Ja, und du hast auf jeden Fall, habt ihr es jetzt geschafft, mir das nicht schmackhaft zu machen? Ich hatte schon so keinen Bock auf den, weil ich den zweiten Jurassic World so unglaublich scheiße fand, dass ich mir gesagt habe, das brauchst du wirklich nicht zu Ende gucken. Und ich habe bis jetzt von euch noch nichts gehört, was mich dazu bringen würde, den letzten jetzt doch noch zu gucken. Also das kann ich getrost auslassen, das ist okay.
Und wenn ich nie wieder Chris Pratt sehen muss, der die Hand zum Gruß hebt, dann bin ich auch echt happy. Also das ist so dumm. Und das machen in einer Szene ja auch drei gleichzeitig, wo ich auch denke, sag mal, gab's einen Workshop oder was?
Ja gut, die Handhaltung, die ist schon wichtig. Ich würde sagen, wir kommen zum Grande Finale, weil ich finde, dieses Jahr steht irgendwie kein Film so dafür, dass man mit Schmackes gegen die Wand fährt. Weil wir haben jetzt wieder einen 150 Millionen Blockbuster am Start, der sich selber super ernst nimmt und das zu keinem Zeitpunkt transportieren kann. Er ist einfach super lächerlich. Und die Rede ist natürlich von, wie wir ihn liebevoll nennen, von Moonfail. Es ist ein Film.
Ich muss dich ganz kurz korrigieren, wenn ich darf. Es ist ein 150 Millionen Indie-Film. Das darfst du nicht vergessen.
Bitte. Okay, gebe ich dir. Ja, hat weltweit dann doch 67 Millionen eingespielt.
Was? Erinnere dich an Stevens Aussage. Der wäre nämlich auch fast ins Kino gerannt. Das waren genau diese Leute.
Ja.
Ich will sehen, wie schlecht er ist.
Und das hätte er dann gesehen. Und ich habe ihn geguckt. Und für mich gehört er ein bisschen zu der Kategorie so katastrophal schlecht, dass er mich wirklich irgendwie gut unterhalten hat. Ich habe wirklich viel lachen müssen, weil das ist unfassbar, was für künstlerische, storytellerische Entscheidungen in diesem Film getroffen werden, wo du dich fragst, sag mal, ihr habt 150 Millionen und stückelt so eine Krütze zusammen. Was soll das?
Ja, am schlimmsten ist eigentlich, dass es ein Katastrophenfilm ist, wo du die Katastrophe nicht siehst. Das ist ein bisschen wie jetzt bei Jurassic Park gerade, ne?
Ja, ja. Das ging mir ja auch so. Also, und natürlich auch wieder komplett emotionslos. Also, die sind dir ja egal. Und da sterben zigtausende von Leuten in dieser Flutszene, die dann, ne, der Mond, wir wissen, das hat was mit Wasser zu tun. Die ganzen Hochhäuser kippen um. Und das ist uns vollkommen Wumpe, weil da ist natürlich keiner drin. Nee, die sind sicherlich alle auf Arbeit oder so. Ich weiß es nicht.
Ich möchte nochmal ganz kurz fürs Protokoll einen ganz random Vergleich fürs Dune, ja. Ab und zu erzähle ich mal was über den Film, der hat 160 Millionen Dollar gekostet. Es ist aber, ich glaube, man kann den so qualitativ, ne, man müsste sich das mal überlegen. Der müsste ja eigentlich fast genauso gut aussehen. Haben wir ja, jetzt Dune in diese Sendung gebracht? Sorry.
Ja. Das haben sie irgendwie nicht geschafft. Aber ich muss ja zu meiner Schande oder Freude gestehen, weil wir so oft darüber reden, weil wir den so oft zitieren und weil ich den auch immer wieder mal im Kopf habe, wenn wirklich jemand sagt, ist Moonfail so schlimm, wie alle sagen, ich habe den ja nochmal geguckt. wohl wissend, auf was wir uns einlassen. Und dann war das nicht mehr so schlimm. Also ich denke immer noch, das ist ein Klo, gar keine Frage. Und da sind so viele Szenen drin, die sind einfach nur falsch. Und die sollten auch, also... Und wenn es eins Gutes hat, dann ist es ja wohl so, dass der feine Herr, der den gedreht hat, gesagt hat, ich mache jetzt noch einen Film und dann gehe ich in Rente. Ich hoffe natürlich, dass er einen guten Film macht im Sinne von, wir wollen ja auch, dass die Leute weiter in Arbeit bleiben. Worüber ich aber sehr, sehr happy ist, ursprünglich war Moonfail mal als Trilogie gedacht. Also was uns da alles noch entgangen ist.
Was fällt dann noch auf die Erde? Ja. Der Pluto oder was?
Ja, naja, das Ende... lässt ja doch einiges offen, beziehungsweise jede Menge Türen offen. Und ob man den jetzt gut fand oder nicht. Also für mich ist ja das, sorry, für mich, das wollte ich nur kurz einmal abschließend sagen. Warum habe ich den hier nicht mehr mit reingenommen? Weil er für mich nicht mehr schlimmer ist als zum Beispiel einen Black Adam. Den finde ich schlimmer.
Das stimmt. Und ich glaube aber, der ist halt einfach so, weil der so groß ist. Irgendwie bietet sich das natürlich an, hier darüber zu sprechen. Und du hast da was Richtiges gesagt, ne? Beim zweiten Mal wusstest du, was auf dich zukommt, und dann war es nicht mehr so übel. Und ich hatte das ja sozusagen, weil du hast ja drüber gesprochen. Du warst auch bei beim Kollegen hier Alessandro von Cinema Volante, liebe Grüße. Mhm. Da hast du ja auch ausführlichst da unter anderem über diesen Film gesprochen. Und das wusste ich alles, bevor ich den gesehen habe. Und habe den wirklich mit der Prämisse geguckt, jetzt gucke ich mir den mal an, wie scheiße der wirklich ist. Und du kriegst diese Scheiße, aber es macht irgendwie dann Spaß. Irgendwie ist das witzig, weil du hast dann hier auch Halle Berry
Scheiße, und bestellt und Scheiße Patrick, geliefert.
Ja, ja. Und Patrick Wilson und du hast Donald Sutherland in so einer Miniszene, die so scheiße ist, die so, der so im Halbschatten irgendwo rumsitzt, wirklich als Schatten seiner selbst.
Ja, total bizarr. Der rollt da im Halbschatten durch die Gänge und wartet nur darauf, dass eine heiße Puppe kommt und ihm Fragen stellt zu irgendeiner Verschwörung, die es seit 50 Jahren gibt.
Und da hast
ich habe bei Patrick Wilson die ganze Zeit gedacht, dass er sich wirklich das Lachen verkneifen muss bei den Dialogen. Also er sah immer so aus wie kurz vorm Lachen.
Ja, das ist so. Also der hatte auch so ein bisschen was, ich hatte immer so das Gefühl, der steht auf einer Bühne und weiß, ich muss mich hier zusammenreißen. Also entweder lachen oder pupsen, er hat sich fürs Pupsen entschieden.
Ja, und du hast dann auf jeden Fall ja auch die Problematik, dass der Film... wie ihr es gerade gesagt habt, mit dieser Verschwörungstheorie daherkommt. Und das in einer Zeit, in der wir gerade leben, hat er damit auch so eine Relevanz irgendwie, die er mitbringt, aber völlig falsch kommentiert. Das ist ja halt das Katastrophale daran.
Ja.
Also erstmal Disclaimer vorweg, ich habe den Film nicht gesehen.
Das Ende ist gut.
Aber
das Ende ist wirklich richtig gut.
Ich bin mir nicht sicher, denn bei einem Katastrophenfilm, ja, da muss ja auch zumindest, also man, letztendlich weiß man, irgendwie geht's ja immer positiv aus und die Menschheit wird gerettet. Ist ja in 99% der Fälle so. Aber trotzdem will man zumindest die Möglichkeit haben, dass das, was eintritt, in irgendeiner Art und Weise eintritt. Aber wenn der Mond auf die Erde stürzt, ist die Erde weg. So. Spoiler. Und man weiß doch vorher, dass die Macher von so einem teuren Blockbuster nicht die Eier haben, so ein Ding einfach mal völlig apokalyptisch enden zu lassen und alles sind tot.
Eben, wenn du wüsstest, was da alles passiert am Ende.
Ja. Ich weiß, nee. Und wie gut du dem Mond davonlaufen kannst. Also das ist überhaupt kein Problem der Anziehungskraft des Mondes.
Ihr Arsche, ihr wollt mich nur triggern, damit ich den Scheiß
von nicht gelogen, was am Ende, du kannst es, egal was du dir vorstellst, das ist krasser. Das ist noch schlimmer.
So kann einfach die Autowerbung, welche Autos sich entfernen können von der Anziehungskraft und welche halt einfach hochgesaugt werden. Das ist so plump. Ja.
Wo gibt's den Film?
Wow.
Verdammt. Da gehört er ja auch hin.
Schneller.
Moonfall. Wow.
Vielleicht solltest du den gucken und als Disclaimer vorab, bevor wir in die Folge starten, deine Review kurz als Quick Round.
Ja. Hausaufgabe.
Oh Mann. Okay, mach ich.
Wenn wir an den Punkt hier sind, dann werdet ihr das schon gehört haben, ob das geklappt hat oder nicht. Und es ist auf jeden Fall so, ein kleines Kommentarchen noch. In Moonfall spielt ja auch Michael Peña mit. Und ich mag den sehr gerne. Hm. Aber der hat ja wirklich die letzten, man kann sagen 10 Jahre, wirklich nur Scheiße abgeliefert. Also wirklich nur so kleine Kackrollen in wirklich Filmen, die so beschissen sind. Und das nervt. Es ist langsam, er hat sich wirklich zu seiner eigenen Karikatur gemacht und sucht sich auch konsequent nur diese Filme raus, wo er diese Kackrollen spielt.
Ich glaube, das liegt am Geld. Der hat seit er in dem Marvel-Universum eine kleine Rolle hat, kriegt er größere Tüten mit Geld und das hier ist eine Geldgeschichte gewesen, weil seine Rolle ist wirklich ein, ja.
Ich habe nach der Folge auf jeden Fall auch eine große Tüte, das steht mal fest.
Siehst du. Also ich hätte da Bock drauf zu hören, was Steven dazu sagt, weil der ist jetzt schon so verweichlicht von uns, der ist wie ein Keks im Café, der wartet nur darauf, diesen Film zu sehen und uns dann mitzuteilen, ich gebe euch allen recht. Also sowohl Spaß wie auch
die Top-Liste des Jahres Filme kommt ja noch, Steven. Da?
Ich teile euch dann mit, dass ihr die Meta-Ebene des Films nicht verstanden habt.
Korrekt, darauf freuen wir uns. Der Mond, der kommt einfach plötzlich von hinten, weißt du?
The Woman in the House sees the moon falling down. Ja. Mhm.
So. Ich glaube, wir sind durch. Also mein Kopf ist auf jeden Fall voller Scheiße gerade.
Ja.
Aber es ist ausgerantet.
So ist es. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Das war der Auftakt für unser Jahresend-Run hier auf die verschiedenen Themen, die uns 2022 so im filmischen und serienmäßigen Bereich so beschäftigt haben. Bleibt dran.
Unsere Quadrupologie.
Oh, ist das schön. Ja. Und wenn ihr Bock habt, da so ein bisschen auch mit uns drüber zu reden, kommt gerne rüber auf den Discord-Server geschlittert. Da können wir alle drüber sprechen. Da können wir das alles nochmal ausbreiten und auswerten. Da haben wir viel Spaß dabei. Findet ihr auf unserer Homepage und auf den Social-Media-Kanälen auf jeden Fall den Link. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch. Und es war ein Fest, würde ich sagen. Also besser konnte ich es mir nicht vorstellen. Und wir versuchen jetzt wieder zu viert ganz katastrophal das Ende. Und ich sage mal tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt.
Yes.
Das Antwort jetzt haben wir auf seine Chance gewartet, ganz schnell rauszuhauen.
Das ist ja hier wie bei Schlingelbells. Aber gut, macht's gut.
Ja.
Tschüssi. Und ich wünsche euch mehr Zahnreinigung als Wurzelbehandlung. Haut rein.
Das ist die Rentone.